Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Thegen ist natürlich auch wie immer mit in der Leitung und den will ich direkt mal begrüßen. Wie geht's dir?
Ja, moin Marcel, bienvenidos, Dirk Dennis Funk in der Leitung. Ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Du hast einen harten Tag hinter dir, von daher will ich gleich erstmal wissen, wie es dir geht. Du bist extrem aktiv, produktiv gewesen, also wirklich locked in. Mir geht's gut soweit. Ich war im Einkaufen, das will ich gleich nochmal in Ruhe erzählen. Absolut mieses Einkaufserlebnis, weil mein Vater morgen Geburtstag hat, ich natürlich nicht gut vorgeplant habe und heute Geschenke kaufen wollte. Und ich bin 0 aus 4 gegangen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Von daher, ja, muss ich jetzt irgendwie spontan kreativ werden. Ist nicht ganz so leicht, aber ich werde irgendwie eine Lösung finden. Wie geht's dir, mein Lieber?
Boah, erstmal gibt wenig Frustrierenderes, finde ich, als sowas. Wenn man sich dann so vornimmt und man sucht irgendwie verzweifelt und möchte sich irgendwas überlegen und dann klappt's einfach nicht. Ich hasse das. Also auch so Thema Weihnachten, wenn man sich dann irgendwie so denkt, okay, 3 Tage vorher, 2 Tage vorher, ich gehe mal kurz in die Stadt und erledige alles und dann verzweifelt man einfach nur an der Situation. Das ist schon relativ heftig.
Ich finde, das Schlimmste ist halt, wenn du planlos losgehst, okay, dann musst du damit leben, dass du halt irgendwie nicht einfach in den Laden reingehst, an irgendwas vorbeiläufst und denkst, geil, das kaufe ich, wunderbar. Das kann ich nicht, mache ich auch nicht. Aber ich hatte wirklich 4 Dinge auf der Liste, die ich kaufen wollte, ganz konkret, wusste genau, was ich haben will und bin wirklich 0 aus 4 gegangen. Es gab einfach nichts davon und das hat mich natürlich echt gedaunt, weil ich natürlich dachte, geil, Mann, gehst mal kurz ein Stündchen in die Stadt, kaufst alle Sachen ein, lässt sie schön einpacken, bringst sie morgen deinem Vater mit, die freuen sich, ja. Nix war es, jetzt muss ich morgen früh irgendwie nochmal los, bevor ich dann nach Lüneburg zur Geburtstagsfeier fahre. Ist natürlich ein bisschen stressig, aber bin ganz guter Dinge, dass ich da last minute noch einen ganz guten Transfer einleiten kann, einen guten Trade machen kann auf dem Free Agent Markt. Bisher war es halt sehr, sehr dünn, aber mein Gott, darf man sich nicht unterkriegen lassen.
Ein weiser Mann würde sagen, das war ein bisschen Gift eventuell, aber ich drück dir die Daumen, du wirst das schon hinbekommen. Ja, ansonsten, mir geht's immer noch ein bisschen durchwachsen und ich find's gerade ganz spannend, weil ich immer wieder merke oder mehr Infos durchsickern, wie viele Leute es gerade dahin rafft, die in meinem Dunstkreis unterwegs sind. Also am Wochenende war ja wieder Spiel und auch, obwohl ich eigentlich hätte dazulernen sollen, habe ich wieder so, naja, sagen wir mal,
deutlich weniger
krank als vorher, war ich diesmal auf dem Feld. Also das war schon in Ordnung, würde ich sagen. Also das war schon völlig okay. Wir haben leider wieder verloren, 1 Punkt geholt, 2-3. Mit meiner Leistung war ich eigentlich ganz zufrieden, aber trotzdem, im Nachhinein denkt man sich dann natürlich, klar, 2 Spiele, ich habe irgendwie mich da so ein bisschen aufgeopfert und wir haben beide Male verkackt, hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber ich sag's nur, weil vor allen Dingen natürlich ist unsere Hörer ja mitbekommen haben, dass ich krank geworden bin und auch bei YouTube, als ich dann natürlich einmal ein Video gemacht habe über NBA-Spieler, die sich vegan ernähren, kamen direkt in den Kommentaren natürlich, ja, deswegen bist du immer krank und so weiter, aber von wegen. Weil jetzt wirklich alle aus meiner Mannschaft, die sich scheinbar, keine Ahnung, bei mir angesteckt haben oder was auch immer, die sind halt richtig tot, also komplett. Und also es scheint ja wirklich irgendwie was relativ Heftiges zu sein oder was zumindest sehr Aggressives. Und ich war ja zumindest lebensfähig. Also mich hat es nicht einmal so richtig dahin gerafft. Dafür habe ich den Scheiß jetzt halt so langwierig. Ist vielleicht auch nicht besser.
Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ich will von dir nochmal wissen, was bist du gerade als NBA-Äquivalent in deiner Volleyballform? Also Effort ist da, aber Leistung noch nicht? Oder was bist du gerade? Also du warst mal ein bisschen ansatzweise Typ Millsap, wirklich sehr versatil unterwegs. Was bist du jetzt gerade? Eher Typ Joe Ingles? Versucht's, aber kommt gerade nicht so viel bei rum? Oder wo sehen wir dich gerade?
Ja, es ist ein bisschen eigenartig, gerade das letzte Spiel, weil ich ja eigentlich eher so ein Hustle-Guy bin, der jetzt nicht unbedingt sich durch elitäres Scoring auszeichnet, aber im letzten Spiel hatte ich auf jeden Fall mein bestes Offensive-Game meiner Karriere, es war definitiv ein Career-High, hab ordentlich geballert, aber sonst war halt irgendwie nicht viel los, also ich hab aufgeschlagen wie die letzte Wurst, das war eine absolute Katastrophe, also es gibt aber im Volleyball nicht viel Schlimmeres, wenn du da die ersten beiden so richtig kläglich einen irgendwie 3 Meter ins Aus, den nächsten machst du gerade so unten an die Netzkante und dann denkst du dir so, Alter, was kann ich überhaupt? Naja, nee, deswegen schwer zu sagen. Also ich hätte jetzt fast gesagt Typ Eric Gordon, aber ein bisschen effizienter war ich im letzten Spiel schon.
Typ Eric Gordon, meine Güte. Also das ist jetzt natürlich, also da hängen die Trauben aber hoch, mein Lieber. Der hat 20, 6 aus 11 ist er gegangen, aber sonst nicht viel. Also bist du wirklich echt so ein Typ Offense only und dann einfach ballern?
Ja, es kommt hin, die Sets kommen auch ungefähr hin.
Finde ich stabil, also schaut an dich auf jeden Fall, gefällt mir. Ich werde das beobachten, was aus dir noch werden kann, ich bin gespannt.
Ja, so ist es. Ansonsten bin ich ein kleines bisschen durch. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es ist heute eine pure Katastrophe gewesen. Also ich habe wirklich das Pech richtig an der Eichel, wollte ich gerade schon sagen. Oh Gott. Naja. Oh Gott, ich bin tatsächlich seit seit 7 Uhr morgens bin ich wach und das Erste, was ich natürlich jeden Morgen mache, sobald ich irgendwie nichts anderes zu tun habe, und aktuell ist das meistens nicht so, dann wird natürlich direkt der League Pass angeschmissen und dann werde ich ein bisschen natürlich mir ein paar Spiele immer gönnen. Ich habe mir direkt einen Spoiler gegeben, wusste direkt das Jazz-Ergebnis, was ich auf jeden Fall vorhatte, ganz zu gucken, und dann war natürlich scheiße. Habe ich so ein bisschen durch die Liga natürlich geguckt und seitdem sitze ich an der neuesten Episode Was los NBA? Unser, zumindest auf unserem YouTube-Kanal, unser Webshow-Format, um das ich mich leider momentan exklusiv alleine kümmere, und das ist natürlich immer ein bisschen aufwendig, aber ich habe nur Technikkrach heute. Also es läuft auch gerade nebenbei noch, ist noch am Rendern, also falls jemand den Podcast gerade frisch hört, kann er direkt zu YouTube rüberwechseln oder kurz Pause machen und sich die neue Was los NBA schon angucken. Lohnt sich auf jeden Fall, sollte es zumindest was werden.
Ja, auf jeden Fall massives Shoutout an deinen Output. Da ist natürlich ärgerlich, wenn dann der Technikkrach einem so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt bist du wirklich mittlerweile beim 8-Stunden-Arbeitstag angekommen. Leider noch keine Lohnarbeit. Also es wird noch nicht entlöhnt, das, was du
und
da machst.
Und der Tag ist ja noch nicht fertig.
8 Stunden hasseln und der Tag ist noch nicht fertig. Also mein Lieber, ey. Finde ich eine gute Entwicklung. Also gefällt mir sehr, wie du auf dem Gast bist. Jetzt müssen wir den Turnaround kriegen. Das muss ein Fulltime-Job werden und dann können wir richtig eskalieren.
So ist es. Aber ich sehe nach wie vor uns auf einem sehr guten Weg.
Ja, so ist es. Dann lass mich doch mal ein bisschen wissen, was deine Eindrücke der letzten Nacht waren. Also wir haben natürlich James Hardens 56 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob es ein Career-High war. Wahrscheinlich war es das. 7 aus 8 Dreier, 19 aus 25 aus dem Feld. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu gucken. Du hast mir eben schon angedeutet, dass die 19 aus 25 sogar noch ein bisschen besser gewesen wären, wenn er hinten raus nicht einfach nur gestreut und geballert hätte. Also unfassbare Leistung offensichtlich. 56 Punkte, 13 Assists dazu. Hat deine Jazz ja so ein bisschen auseinandergepflückt. Bei denen lief nicht so ewig viel zusammen. Erst recht von den Startern nicht. Hast du irgendwas Besonderes gesehen, was Harden gemacht hat? Oder war das einfach eine Nacht so, ey, lass fliegen, der Korb ist riesig, Klay Thompson-mäßig, ich kann nicht daneben werfen und lass das Ding einfach regnen? Oder was ist da passiert?
Ja, das Letzte ist definitiv passiert. Nee, er ist einfach sensationell gestartet. Ich glaube, er war 10 aus 10 zwischenzeitlich, war auch 6 aus 6 von draußen erst. Also es ging einfach alles. Die Jazz-Defense war definitiv auch nicht da und irgendwie ist das auch so ein Fluch. Also gefühlt, jedes Mal, wenn Harden gegen Rubio spielt, dann macht er ihn sowas von fertig. Also es ist wirklich krank. Das ist so ziemlich das Horror-Matchup für Rubio. Aber es war unfassbar. Also wirklich absolut unfassbar. Wenn wir uns jetzt mal die Turnover, die jetzt auch gerade hinten raus noch so ein bisschen entstanden sind, wegdenken, dann war das eine unfassbare Leistung und ich würde fast so weit gehen, eine noch nie dagewesene Leistung zu sagen, weil 56 Punkte, er war nach 3 Vierteln ja auch schon durch. Im 4. hat er nur noch ein bisschen gechuckt, wollte seine Stats noch ein bisschen padden, das hat nicht mehr geklappt. Er wäre eigentlich 19 aus 22 gegangen und das wäre dann tatsächlich irgendwas gewesen, was auch noch nicht gab. So ist es schon heftig, Leute, die überhaupt mal 56 plus gescored haben und über 75% aus dem Feld geschossen haben, das erst der 4. Karl Malone, Kevin McHale und Michael Jordan natürlich. Es war das zweithöchste Punktespiel mit maximal 25 Field Goal Attempts und dann müssen wir uns ja nur nochmal dazu denken, dass er auch nochmal 13 Assists rausgelattet hat und 7 aus 8 von draußen war. Also wirklich etwas, was noch nie jemand vor ihm gemacht hat.
Finde ich absolut stabil. True Shooting Percentage 347% wahrscheinlich gestern produziert. Ja. Der Typ kann halt, ne? Also das offensive Talent, da müssen wir nicht drüber sprechen. Wenn da wirklich mal der Wurf extrem gut fällt, vor allem der Dreier fällt, was ja in der Effizienz von draußen nicht unbedingt Kernkompetenz ist, dann ist das natürlich bitter. Tut mir sehr, sehr leid, dass Rubio derjenige war, auf dessen Schultern das dann so ein bisschen abgeladen wurde. Aber mein Gott, da glaube ich, kann man mitleben, muss man abhaken, weiter geht's. Die Rockets sehen echt ganz gut aus, muss man mal sagen, ne? 8-3 sind so mitbestes Team der Liga, gerade was den Rekord angeht, zusammen mit den Celtics, die auch schon wieder gewonnen haben, Mann. 8-Game-Winstreak, da müssen wir gleich vielleicht nochmal ein Momentchen drüber reden. Also sensationell, die Rockets ohne Chris Paul. Wer weiß, sind sie besser ohne Chris Paul? Sind wir schon so weit, dass wir das thematisieren müssen? Wahrscheinlich nicht, wa?
Man könnte es eigentlich schon fast machen. Also es gibt schon natürlich so ein paar Anhaltspunkte, aber man sollte es nicht tun. Also sie sind definitiv anders ohne Chris Paul und es ist so ein bisschen Rockets 2.0 gerade. Also ein kleinen Tick besser als in der letzten Saison. Es funktioniert einfach nochmal so ein bisschen besser und wenn Harden so drauf ist, dann sind sie natürlich gar nicht zu stoppen. Aber sie kriegen halt auch ihre Contributions von so einem Luke Mbah-Mute, der vor allen Dingen auf einmal angefangen hat, scheinbar den Ball handeln zu können. Also der Typ konnte original noch nie dribbeln und jetzt in dieser Saison hatte der echt schon ein paar Aktionen, Hut ab. Also wo das auf einmal herkommt. Und ja, es funktioniert einfach, muss man tatsächlich so sagen. Mit Harden ist es eigentlich auch ganz spannend. Das habe ich auch nochmal kurz in dem YouTube-Video, was hoffentlich heute noch rauskommt, nochmal kurz thematisiert, halt mit der kleinen Sample-Size ist das halt so herrlich. Wenn du vorher in seine Stats reingeguckt hättest aus den ersten 9 Spielen, wäre man fast geneigt gewesen sozusagen, oha, James Harden, mal wieder ganz schön ineffizient unterwegs, so, auch nicht mehr so viele Punkte wie vorher, Assists sind auch unten, ist nicht mehr ganz so stark und jetzt ein Spiel, bam, und es sieht halt komplett nach MVP-Stats aus, also so schnell, zumindest am Anfang, kann halt ein Spiel dich auch einfach mal locker nach oben katapultieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen ähnlich wie ungefähr letzte Woche, die Phoenix Suns halt immer noch der Cheatcode der Liga waren. Wenn du schon einmal gegen die Suns gespielt hattest, dann waren einfach sämtliche Stats, sämtliche Teamstats komplett für die Tonne.
Bei den Blazers.
Die Blazers, ja, die Blazers waren zwischenzeitlich einfach eine historisch gute Offense, weil sie halt einmal die Suns mit 70 weggeprügelt haben. Mittlerweile korrigiert sich das so ein bisschen. Also jetzt finde ich ganz gut, finde ich ganz schön. Wir werden heute auch zum ersten Mal wieder eine Gaming-Rubrik raushauen, weil wir jetzt so langsam aber sicher bei einer Sample Size ankommen, wo die Dinge so ansatzweise Sinn machen. Da sind natürlich immer noch Ausbrüche nach oben und unten dabei, aber so langsam fängt es an, dass man sich in den Gefilden bewegt, in denen man sich dann langfristig bewegen wird. Von daher werden wir wieder gamen heute. Ich bin gespannt, was du mir vorbereitet hast. Ich habe eine Off-Topic-Rubrik vorbereitet.
Ehrlich?
Und muss noch eine kleine Geschichte von gestern erzählen. Ich war gestern mit dem guten Konrad Krüger, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Instagram. Ich hab ein bisschen
geinfluenced
bei Instagram.
Stark, Alter. Das like
ich habe was gepostet. Mal, und das Ding ist absolut viral gegangen bisher, denn ich war gestern bei den Hamburg Towers. Ich war tatsächlich auf Scouting-Tour mit dem guten Konrad Krüger. Zweite Liga Basketball haben wir uns reingezogen. Und ich glaube, ohne Scheiß, wir haben wahrscheinlich das historisch beste deutsche Zweitliga-Basketballspiel aller Zeiten gesehen. Zumindest was so Scoring, Offense und Effizienz angeht. Der gute Krüger hatte zwei Freikarten und hat mich dann spontan mitgenommen. Und sensationell, das war Topspiel. Die Towers, ich weiß gar nicht, was die sind, ob sie gerade Erster sind, Zweiter, auf jeden Fall oben dabei. Gegen Phoenix Hagen, kannte ich sogar vom Namen, haben vor ein paar Jahren mal BBL, also Erste Liga, gespielt. Und die waren Dritter, glaube ich, und absolutes Topspiel. Es war ein Geballer ohne Ende. Ich weiß nicht, ob du es weißt, man spielt ja nur 4x10 Minuten im deutschen Basketball. Wir sind da nicht absolut im Thema, aber sensationelles Spiel. Also vor allem die Towers haben gebombt ohne Ende, haben den Dreier unfassbar gut getroffen. Und natürlich haben wir uns vorm Spiel, als so ein bisschen Shootaround bzw. Warm-up-Geballer war, haben wir uns jeder irgendwie ein, zwei Highlight-Typen rausgesucht bei den Towers, für die wir rooten wollten, weil wir natürlich niemanden kannten und im Prinzip uns das eigentlich auch einigermaßen egal war. Und haben echt absolute Glücksgriffe getroffen. Also ich habe ein bisschen so ein Kyle Korver auf Power Forward gezogen, der leider von der Bank kam, aber geballert hat ohne Ende, hat mir richtig gut gefallen, war auch optisch so ein Typ Korver noch etwas größer, sensationell. Conny hat auch sich, ja, mehr oder weniger random, so einen reinen Chucker, also wirklich kam rein, hat 5 Field Goals genommen, alles 5, Dreier ist, glaube ich, 4 aus 5 gegangen, sensationell. Und es gab so einen kleinen Robin Lopez-Verschnitt, der leider Gottes nur dritter Center in der Rotation war, hat irgendwann auch seine Minuten bekommen, war auch ein geiler Typ. Und für die haben wir natürlich massiv geroutet, uns ein Bierchen gegönnt und die Towers haben 111 Punkte, glaube ich, gescored in 40 Minuten. Sensationell, also absolutes Shoutout, hat großen Spaß gemacht.
Das hört sich richtig geil an und sollte man definitiv öfter machen. Also zweite Liga ist ja auch schon gutes Niveau. Man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn man viel NBA guckt und auch so sich so selber so ein bisschen Experte schimpft, was auch immer, dann hört man sich immer ganz schnell so versnobbt an und tut dann halt immer so, ja, Beko ist nur Schrott. Aber es ist ja nicht wirklich so. Und gerade das live zu sehen, ich habe in der letzten Saison auch mal, das heißt ja gar nicht mehr Beko inzwischen, was ist Easy Credit BBL oder was auch immer. Da habe ich in der letzten Saison auch ein Spiel gesehen, war auch ein Topspiel und das ist schon geil. Und ich kann es mir wirklich richtig gut vorstellen. Und ja, solange die Würfe fallen, kann man sich das ja auch gut geben. Nur halt, solange das so ein Clank-Clank-Brick-Festival ist und dann dazu nur noch nicht mal irgendwie athletische Highlights bekommst, dann wird es halt natürlich relativ schnell düster, auch beim Live-Gucken von Basketball.
Ja, das ist halt immer das Problem, aber das war wirklich sensationell. Also beide Teams weit über 50%. Ich glaube, die Towers fast 60% der Dreier getroffen bei wirklich amtlichem Volumen. Ich versuche gerade den Namen nochmal nachzugucken, weil sich auch rausgestellt hat, dass mein Typ, den ich so gefeiert habe, wirklich rein vom vorher ein bisschen rumballern. Ich wusste nicht, ob der irgendwie überhaupt spielt, ob das einer der Stars ist oder was weiß ich. War, glaube ich, ein relativ junger Kerl. Er heißt, ich habe es gerade gefunden, William Francis Darley, Nummer 12. Kam von der Bank, ja. Wie gesagt, hat am Ende 12 Punkte gescored. Ich glaube, es waren fast alles Dreier, wobei einmal war an der Linie, glaube ich. Hat einfach wunderschön schönen Schuss gehabt, hatte schöne Schuhe an, einer der jüngeren Leute, noch ein bisschen roh, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mein lieber William, falls du diesen Podcast hörst und Deutsch kannst zufällig, weiß nicht, wie lange du schon in Deutschland spielst, hat mir sehr gut gefallen, war ein sehr, sehr guter Auftritt. Shoutout an dich.
Ja, vielleicht ist er mal zu Gast, wenn er uns hier jetzt immer hört. Das wäre doch auch mal ganz stabil.
Absolut stabil. Dann bin ich abends nach Hause gekommen, nachdem ich mich mit Conny getroffen habe und habe natürlich den Abend genossen, noch ein bisschen NBA zu gucken. Hab mir deine Cavs bei den Hawks, Quatsch, zu Hause gegen die Hawks angeguckt. Ja, haben verkackt, wie du wahrscheinlich auch mitbekommen hast, mal wieder. Also die Cavs, ich weiß schon, was da los ist. Man muss jetzt auch nicht wieder ewig lang drüber reden. Haben gegen das nächste Schimmelteam, sorry, aber es ist leider Gottes so, gegen das nächste miese Team verloren. Scheinbar haben sie sich vorgenommen, einfach nur gegen die guten Teams ein bisschen Bock zu haben und gut zu spielen und das zumindest zu versuchen zu gewinnen und gegen die Scheiß-Teams einfach alles zu verkacken. 4-6 ist es jetzt bei den Cavs. Stabiles Finish gewesen, hätten das Ding fast noch umgebogen, beziehungsweise die Hawks hätten fast einen ultimativen Choke-Job gefahren. Waren, glaube ich, mit 20 Sekunden zu spielen noch 7 vorne, hätten das fast noch verkackt, haben es am Ende dann durch einen Dreierversuch von Channing Frye, der nicht gefallen ist, und einen Tip-In von Wade, der nicht gefallen ist, geschafft, das Ding rauszugrinden. Shoutout an Dennis Schröder, muss ich einfach mal sagen. Ich habe ihn hier auch immer mal kritisiert, aber der hat wirklich ein sensationelles Spiel gemacht. Trotz der 6 Turnover hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also der gefällt mir gut bei den Hawks. war aber auch neben Luke Babbitt und ja eben Schröder das Einzige, was mir gut gefällt bei den Hawks, und Dwayne Dedman, der mir natürlich gut gefallen hat, aber der wahrscheinlich auch nicht mehr ewig lang bei den Hawks sein wird. Hast du irgendwas gesehen gestern? Hast du es dir angeguckt oder bist du mittlerweile, guckst du weg bei den Cavs bis irgendwie Januar und guckst du dann erst wieder hin, wenn sie Bock haben, oder guckst du dir das Elend, und man muss es wirklich Elend nennen, im Moment guckst du dir das an?
Momentan gucke ich tatsächlich so ein bisschen weg. Also natürlich schaue ich dann auch mal ins Condensed rein und hab's auch größtenteils so ein bisschen mitbekommen. Aber es macht einfach keinen Spaß aktuell. Und ich weiß nicht, für mich macht das gerade keinen Sinn. Das ist halt irgendwie so eine Negativblase, die dann bald gepoppt wird. Wir warten jetzt einfach nur noch drauf, ob es halt der Coachingwechsel ist, den ich definitiv sehe. Aber es sind halt so ganz, ganz crazy Storylines, und die auch wirklich noch nicht vorher da gewesen sind. Es war ja natürlich schon öfter mal der Fall, dass die Cavs gestruggelt haben. Aber was halt noch nie der Fall war, ist, dass das Team noch nicht mal mit LeBron James auf dem Court funktioniert. Also seine On-Off-Stats sind natürlich nach wie vor positiv. Ist jetzt nicht so, dass LeBron James einen schlechten Impact auf sein Team hat. Natürlich nicht, komplett im Gegenteil. Aber auch mit ihm sind sie einfach ein deutlich negatives Team. Und das gab es noch nie. Dann hast du diese Kevin Love-Story. Was ist da gerade los? Also das wäre jetzt wirklich ein Fall für Galileo Mystery. Ich habe ja diese massive Saison von ihm gesehen, habe mich auch in unserer Liga dafür eingesetzt, dass wir ihn draften. Ich habe ihn persönlich gedraftet. Und der enttäuscht wirklich auf allen Ebenen. Hattest du es in dem letzten Spiel ganz, ganz eigenartig. Einmal wurde er da auf der Bank von Tyronn Lue richtig rund gemacht. Dann gab es die Szene, wo er ausgewechselt wird und dann sein Trikot so halb überm Kopf zerreißt. Dann ist er auch direkt im Lockerroom. Nach dem Spiel hieß es, Kevin Love wurde dann ins Krankenhaus geschickt und wurde da irgendwie auf, keine Ahnung, was auch immer untersucht. Habe ich noch keine Updates zugehört. Also eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Und ja, es hört sich zwar doof an, aber der leichteste Weg wäre es halt zu sagen, ähnlich wie man es auch gesehen hat bei den Phoenix Suns, einfach zu sagen, komm, wir machen hier einen ganz klaren Strich und rollen das Ding irgendwie von hinten auf. So, vorher war es eine nicht vorhandene Bank, jetzt auf einmal war die Bank gut mit einem Wade, mit einem Korver, aber der Rest funktioniert einfach gar nicht. Es ist einfach weird.
Ich habe es mir fast gedacht, dass du im Moment so ein bisschen den Move, ich gucke da nicht so ganz genau hin, machst. Würde ich an deiner Stelle wahrscheinlich genauso machen, weil man sich es ernsthaft einfach nicht angucken kann. Also das ist eine Kombination aus absolut keinem Effort und am defensiven Ende absolut mangelndem Talent in verschiedenen Szenen, wo sie einfach keinen Bock haben, wo ich auch nicht glaube, dass das mit maximalem Effort groß zu kaschieren ist. Aber diese Mischung ist einfach scheiße. Man sieht den Jungs an, dass sie keinen Spaß haben. Ich weiß nicht, ob keinen Bock, aber zumindest keinen Spaß bei dem haben, was sie da gerade tun. Keiner. Von Wade hört man dann das erste Mal jetzt schon so leicht kritische Kommentare im Sinne von, wäre ja ganz schön, wenn die Starter nicht den Vorsprung verballern würden, den die Bank rausspielt.
Das finde ich halt auch, wow, geil. Ne?
Also wollt ihr das jetzt aufmachen? Also ganz ehrlich, du machst dein erstes gutes Spiel seit keine Ahnung was. Und willst dann wirklich dieses Fass aufmachen, irgendwie dich aus dem Fenster zu lehnen und da irgendwie so einen Konflikt Bank gegen Starter aufmachen? Macht auch absolut keinen besonders guten Eindruck. LeBron produziert, LeBron wirft einfach mit aktuell viel zu vielen Turnovern um sich, aber ansonsten macht er mehr oder weniger das, was er kann, aber es reicht halt auch nicht, um irgendwie das Team funktional zu halten. Kevin Love funktioniert nicht, Crowder funktioniert nicht, Rose macht halt das, was Rose macht, ein bisschen ineffizient scoren, beziehungsweise gar nicht so ineffizient, aber im Prinzip ein bisschen scoren, sonst nicht viel. JR, Fun Fact, fand ich geil, den du in deinem, ich weiß gar nicht, ob es was los, NBA oder enttäuschende Spieler, glaube ich, zumindest genau, in einem der letzten YouTube-Videos rausgehauen hast, dass J.R. Smith ein PER von um und bei 2 gerade hat. Da musste ich wirklich richtig lachen. Das fand ich einfach, das hört sich so schön an, wenn man das einfach nur in so einem lapidaren Nebensatz mit reinwirft. Ja, J.R. Smith, ne, gerade produziert ein PER von 2 und alle so, what? 2? Also 2 ist wirklich, man sollte meinen, mit purer Anwesenheit auf dem Court wäre man schon irgendwo zwischen 4 und 6 wahrscheinlich automatisch. Also für 2 muss man sich schon echt Mühe geben. Also ja, Zusammenfassung, bei den Cavs funktioniert im Moment überhaupt gar nichts. Mir ist es einigermaßen egal, ich bin nur froh, dass ich kein Fan bin, weil ich mir das tatsächlich ungern angucken würde gerade. Das sieht einfach in allen Belangen nicht gut aus, ob es dann der Coach ist, der geopfert wird, so ein bisschen Bauernopfer. Man weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen, aber irgendwas muss passieren. Also ich glaube nicht, dass die von alleine jetzt auf einmal sagen, komm, jetzt legen wir den Hebel um und jetzt sind wir hier total locked in. Die haben einfach auch irgendwie keinen Spaß an ihrem Job gerade.
Ja, das ist halt die Sache. Und mit JR, so witzig es tatsächlich ist, und ich fand's auch wirklich krass, ich musste auch lachen, als ich das gesehen habe. Eventuell hat er sein PR jetzt ja auch auf 3 verbessert, könnte auch sein im letzten Spiel.
Ich gucke nach.
Ja, guck gerne
mal 2,75.
Oha, 2,75. Na, das ist doch stabil. Und um das nochmal in den Kontext zu setzen, für jetzt alle, die vielleicht damit nicht so viel anfangen können. Es gibt ja immer diese magische Marke ab 15, also 15 ist der absolute Liga-Durchschnitt. Alles unter 10 ist halt wirklich eigentlich schon eine mittelschwere Katastrophe. Und wenn du dann in der Nähe von 0 bist, dann, also ja, das erklärt sich dann von alleine, wie du dann so basketballtechnisch unterwegs bist. Aber es ist halt auch bei JR inzwischen so eine Sache, dass ich gar nicht mehr so sehr dran glaube, dass es jetzt irgendwie so ein Flugding ist. Also der hat einfach abgebaut in den letzten Jahren und der hat jetzt wieder abgebaut und ich weiß nicht, ob ich weiter dran glauben soll, ob er jetzt wieder so zurückkommt. Und mit zurückkommen meine ich halt diesen JR, der in den Playoffs besonders halt immer wieder seine Momente hatte, dann auf einmal ein guter Verteidiger war und momentan ist es wirklich minus, minus. Also ich meine, diese vollkommen fehlende Defensive geht er ja noch gar nicht unbedingt mit rein, so in diesen PER-Wert. Und auch da ist JR Smith wahrscheinlich mit die größte Katastrophe aktuell bei den Cavs. Dann hast du die Crowder-Thematik, wo ich dich natürlich auch direkt fragen will. Also die Crowder-Hater und die ganze Zeit hier so diesen Case gemacht haben, Crowder ist massiv überbewertet und das in Boston war irgendwie eine Blase. Die kriegen da auch jede Menge Futter gerade. Also wie siehst du das? Glaubst du, das ist ein Rollending oder sehen wir jetzt vielleicht irgendwie, dass so ein J.R. Crowder, wollte ich schon sagen, dass er vielleicht doch nicht überall so in dieser Art funktioniert. Wir haben ja letztens den Draymond Green-Vergleich aufgestellt. Aktuell hinkt das natürlich an allen Ecken und Enden.
Ja, ich finde, es ist ein bisschen was von beidem. Also A, glaube ich, war J.R. Crowder nie so gut, wie es vor allem die Advanced und On-Offsets irgendwie suggeriert haben, nämlich irgendwie einer der, weiß ich nicht, 15 bis 20 besten oder zumindest wertvollsten Spieler der Liga. Das war er natürlich nie. Aber der ist für mich absolut ein Impact-Player und das an beiden Enden. Offensiv hat er natürlich das Riesenproblem, dass sein Dreier überhaupt nicht fällt gerade. Ich weiß nicht, was der schießt, aber irgendwas 25-30%, viel mehr kann es nicht sein. Letztes Jahr hat er den irgendwie zu fast 40% getroffen. Also offensiv hilft er dir im Moment nicht wirklich, weil das da tatsächlich auch einer seiner einzigen Skills am offensiven Ende ist. Defensiv, ich habe jetzt nicht genug Cavs gesehen, dass ich den Eye-Tester groß mit einfließen lassen kann, was ihn persönlich angeht. Ich glaube immer noch, dass das ein Plus-Player sein kann und dass der für die Cavs ein unglaublich wichtiger Typ sein kann, weil der halt auf dem Flügel verteidigen kann. Ich glaube, im Moment fällt es fast jedem schwer, in diesem Cavs-System irgendwie zu funktionieren. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Crowder ist irgendwie massiv überbewertet oder wird da nicht funktionieren in dieser Rolle. Wer funktioniert denn bei den Cavs? LeBron in Klammern, der Rest null, niemand. Also nicht eine Person kann man sagen, funktioniert da.
Kyle Korver ist super drauf, der spielt echt eine gute
Saison. Ja, okay. Okay, Kyle Korver ist gut drauf, das gebe ich dir noch. Und Derrick Rose macht das, was man von ihm erwarten kann. Also ich glaube, viel mehr ist da einfach nicht zu holen. Der ist halt jemand, der dann reinkommt und ein bisschen scored oder anfängt und ein bisschen scored. Und ansonsten ist da halt nicht viel mehr zu holen. Alle anderen sind natürlich massiv am Underperformen. Auch ein Jay Crowder, da würde ich mal abwarten, wenn die Cavs dann insgesamt ein bisschen weniger dysfunktional sind als jetzt, dann glaube ich, wird auch Jay Crowder da seine solide Rolle spielen können. Was mir Sorge macht bei den Cavs, ohne dass ich da jetzt wahnsinnig lange drüber reden möchte, aber weil du eben JR angesprochen hast, ihnen fehlt wahnsinnig viel, ihnen fehlt Perimeter Defense, ihnen fehlt Rim Protection und so weiter und so fort, aber das alles mal außen vor, was einfach ein Riesenproblem ist. Sie brauchen irgendjemanden, der Guards verteidigen kann. Das kann auch ein Jay Crowder nicht, der kann Wings verteidigen, der kann auch mal einen Big Man verteidigen. Da ist er absolut versatil und wertvoll. Aber egal, gegen wen dann so ein potenzielles Matchup geht, wer soll denn bitte Guards verteidigen bei den Cavs? Ich sehe niemanden. Rose kann es nicht. Irgendwie D-Wade, ja, ein, zwei Possessions mal, aber im Zweifel auch nicht irgendwie über lange Stretches. Shumpert, keine Ahnung, Shumpert ist halt irgendwie raus gerade. Dann bist du eigentlich davon abhängig, dass du JR dann regelmäßig auf den Lead Guard des Gegners irgendwie stellen kannst, weil wer soll ihn denn sonst verteidigen? Und wenn du dir bei JR schon eher Sorgen machst, dass es mehr so ein bisschen Alter, Verschleiß oder was weiß ich ist, dann hast du da echt ein Problem. Also dann bist du da auch außerhalb von Effort und Co. und Rim Protection und Love of the 5 und so diesen ganzen Themen, die du irgendwie angehen musst, dann hast du da einfach ein Riesenproblem, weil du dann tatsächlich im Roster im Prinzip niemanden hast, der das übernehmen kann.
Das ist mit Sicherheit so, aber das ist halt das Ding, was bei den Cavs ja eigentlich, abgesehen von den NBA Finals, komplett irrelevant wäre. Also auch wirklich absolut. Stand jetzt, weil die Offensive normalerweise halt so gut ist, dass du jeden outscoren kannst, bis auf eventuell die Golden State Warriors, und dann ist das kein Thema. Aber klar, wenn selbst die Offensive stockt, und das tut sie massiv, dann wird das auf einmal ein Thema und dann wird alles gehighlightet. Aber wie gesagt, für mich ist es trotzdem irgendwie eine große Blase. Ich glaube nach wie vor dran, dass es den Turnaround geben kann. Es muss sich natürlich was tun, also Isaiah Thomas wird auf jeden Fall auch gebraucht, also wäre schon schön, wenn der irgendwie fit zurückkommen würde. Und dann gehe ich ja natürlich auch noch fest davon aus, dass die Cavs irgendwie umbauen werden oder sich noch verstärken werden, sei es wieder mit irgendwelchen Buyout-Kandidaten. Also, dass das natürlich jetzt nicht annähernd das Team ist, was wir später in den Playoffs sehen werden, sei es Rotation, sei es auch wirklich Spielermaterial, das sollte ja jedem klar sein.
Wie gesagt, ich bin kritischer mit den Cavs als du, aber ich mache nach wie vor einen Lock dahinter, dass sie den Osten gewinnen werden. Selbst wenn sie irgendwie diesen dysfunktionalen Haufen beisammenhalten, den sie da jetzt gerade haben, wenn da alle locked in sind, dann ist das locker gut genug, um den Osten zu schlagen, weil da auch einfach nichts an wirklich absoluter Top-Konkurrenz ist. Wenn ich einen Schritt weiter gucke in die Finals, dann wird es halt da schwierig, aber da reden wir dann später nochmal drüber. Weil ich dich vorhin schon mal gefragt habe und du das Thema J.R. Smith im PER aufgemacht hast, wollte ich tatsächlich mal wissen. J.R. mit seinem 2,75 ist, glaube ich, drittschlechtester Spieler der Liga gerade. Vince Carter tatsächlich schlechtester Spieler, 1,48 PER.
Hat sich auch wenn verbessert, ich dich jetzt war bei nehme, 1 letztens.
Absolut. Wenn ich dich jetzt nehme und einem durchschnittlichen NBA-Team einfach reinwerfe als durchschnittlichen Rollenspieler, nicht als Superstar, nicht als erste Option, sondern so als klassischen, weiß ich nicht, vierte Option, irgendwie so ein typischer Rollenspieler in einem mittelmäßigen Team. Was für ein PER würdest du produzieren?
Oh Gott, da ist das Over-Under also wahrscheinlich so bei 0,85. Also, also man muss ja mal ganz ehrlich sein, selbst diesem Planspiel, was könnte man wirklich auf dem Court machen? Also was ich wirklich glaube, weil ich bin nun mal, Hustle. Also ich bin Hall of Fame Elite, also Hustle Rebounder, definitiv. Ich glaube auch, dass ich gegen NBA-Leute Rebounds holen würde. Zwar nicht viele, aber ab und zu. Das wäre so ein bisschen dabei. Also ich würde wahrscheinlich in so 12 Minuten von der Bank, also per 36 könnte ich mir vorstellen, dass ich 5,4 Rebounds average. Und aber halt sonst ungefähr gar nichts. Also dann würde ich wahrscheinlich so auf 36 auch so anderthalb Dreier nehmen, würde 7% von denen machen und dann ist das wahrscheinlich ein PER, der hat wahrscheinlich eher so bei minus 17 liegt, ehrlich gesagt.
Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Kann man negatives PER
haben? Ja, geht,
haben?
Das geht, nicht, tatsächlich.
Oha, das würden wir dann vermutlich hinbekommen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Also ist ein bisschen schwer der Vergleich. Chris Dunn ist auch am Ligaende mit 3,71 und der hat offensiv, ja, das kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, aber auch nicht viel mehr Talent als wir, wenn man mal ehrlich ist. Also da ist auch nicht ewig viel zu holen. Ich traue dir an einer richtig guten Nacht, also kleine Sample Size, wenn du wirklich locked in bist, dein gutes Matchup hast, aktive Hände, hier und da ein Steal, vielleicht so ein paar Deflections sammeln und da wirklich Selbstbewusstsein tanken, traue ich dir ein PER von 2,5 zu in einer Nacht.
Oh, das ist gut. Das ist edel. Ja, stabil. Müssen wir mal gucken. Schauen wir auf jeden Fall mal, müssen wir mal gucken. Kurz nochmal zu Jay Crowder. Ich glaube übrigens, dass jetzt schon deine Bold Prediction nicht mehr möglich ist, was ihn angeht, weil selbst mit dieser kleinen Sample Size und diesen 10 Spielen, war nicht deine Bold Prediction, dass Jay Crowder in den Top 7 sein wird, was irgendwie Real Plus Minus angeht?
Ach du Scheiße, ja, ich glaube, ja.
Und das ist halt
ja
jetzt auch schon wieder durch, so. Also ich glaube nicht, dass er das tatsächlich in den restlichen 72 Spielen ausgleichen könnte. Also dafür müssten die Cavs einen sensationellen Run haben und mit ihm halt wahnsinnig gut funktionieren.
Jay Crowder wird im Real Plus Minus Ligawald in den Top 7 liegen, habe ich geschrieben. Ja gut, das könnte schwierig werden. Andersrum möchte ich dir übrigens, kurze Randnotiz für unsere Hörer, ins Gesicht von staudemeyer.de, da findet man eine wunderschöne Übersicht über all unsere Bold Predictions für jedes Team. Hat jeder von uns eine gemacht. Wer da also reinschauen möchte und mitverfolgen möchte und uns unter die Nase reiben will, dass wir alles verkackt haben, der kann das da tun. Meine wird eng, deine wird allerdings, stand jetzt, massiv eng. Kevin Love schafft das All-NBA-First-Team als ja. Center. Da bin ich auch schwer gespannt.
Ja, das sieht schwierig aus. Also auch da, deswegen sage ich ja, bin ich ja so kritisch, was Tyronn Lue angeht. Ich finde, dass dieser Move da so ganz schnell wieder von abzurücken, haben wir ja schon auch oft drüber geredet. Das war für mich einfach schwach. Also habe ich nicht verstanden, fand ich auch nicht gut, was jetzt mit Kevin Love wirklich los ist. Da muss man echt mal drüber reden. Bei NBA Reddit, was ich übrigens jedem empfehlen kann, da bin ich in letzter Zeit auch wirklich sehr, sehr oft unterwegs. Gibt's immer die geilsten Sachen. Da kommen schon dann natürlich auch immer die ganzen Memes. Und es wurde eigentlich auch schon vermutet und die Verschwörungstheorie kam dann auf, dass Kevin Love, während er dann auch schon im Lockerroom war, dass er schon getradet wurde. Also, dass er einfach schon weg ist. Das, was ähnliches ist irgendwie, glaube ich, in der NFL mal tatsächlich passiert, dass jemand nach der Auswechslung dann einfach während des Spiels getradet wurde. Ich weiß nicht, ob es in der NBA tatsächlich schon mal passiert ist, aber muss man mal gucken. Bold Prediction ansonsten, um ihn nochmal zu loben, Dennis Schröder, meine Bold Prediction da. Ich habe, glaube ich, 23 plus gesagt bei so ganz soliden Quoten.
46% aus dem Feld, 23 Points.
Schafft er noch nicht ganz, glaube ich, gerade. Punkt ist er, glaube ich, leicht drunter und Vierkorbquote denke ich mal auch so minimal drunter, aber es ist im Rahmen des Möglichen.
Definitiv. Meine ist tatsächlich gar nicht so weit weg, aber wird leider nicht aufgehen, weil meine Bulls einfach außer Konkurrenz sind. Ich habe gesagt, die Hawks werden das schlechteste Offensive Rating der Liga haben, sind auf jeden Fall Bottom 5 gerade und sehen am offensiven Ende auch außerhalb von Schröder wirklich absolut katastrophal aus. Aber meine Bulls mit einem O-Rating von 91,7, da wirst du nicht rankommen. Das ist tatsächlich schwer zu schaffen. Also der Zug ist leider Gottes jetzt schon abgefahren. Das ist sehr ärgerlich.
spätestens wenn Chris Dunn jetzt immer mehr den Ball in der Hand hat. Und auch da in dieser kleinen Sample Size, die Stats sind schon wieder so geil. Thema Pick-and-Roll-Ballhändler, wirklich. Also es gibt Leute, die sind da nicht so gut. Auch ein Ricky, zumindest was so sein eigenes Scoring angeht, ist da jemand, der hat jetzt natürlich keinen hohen Points-per-Possession-Wert in Pick-and-Roll-Situationen. Macht ja auch Sinn. Es ist, glaube ich, minimal besser geworden, aber er ist da trotzdem unterdurchschnittlich. Und dann kommen da so die ganz schlechten und dann kommt halt mit nochmal so 2 Kilometern Abstand, kommt dann irgendwann Chris Dunn, der, glaube ich, so ungefähr 0,6 Points per Possessions in Pick-and-Roll-Situationen averaged. Also wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, da würde Robin Lopez mehr averagen, wenn der jedes Mal Pick-and-Roll laufen dürfte.
Vermutlich, weil er auch ein geiler Macker ist. Und man muss auch nochmal sagen, ich habe letztens mal wieder gelesen, und das ist jetzt tatsächlich auch in den letzten Spielen schon passiert, dass Fred Hoiberg ein bisschen rumexperimentieren möchte mit so Two-Guard, also Two-Point-Guard, Three-Guard-Lineups und auch ein bisschen Chris Dunn, Kay Felder zusammenlaufen lassen will. Hat er tatsächlich auch gemacht. Das ist wirklich auch eine Idee für die Ewigkeit. Also wenn man tatsächlich mal nach Play-Efficiency-Rating, also nach PER, die Jungs der Liga sortiert und dann möglichst die Schlechtesten nach oben sortiert, dann hast du da auf dem rühmlichen Platz 5 tatsächlich Chris Dunn mit einem PER von 3,71 und Kay Felder mit einem von 4,07, beide True Shooting weit unterhalb der 40%, was katastrophal mies ist und musst dir mal reinziehen, beide mit einer Usage von fast 30%. Also das ist auch einfach eine Formel für absoluten Erfolg, wenn du zwei Jungs den Ball in die Hand gibst, die irgendwie nicht so wahnsinnig viel hinbekommen am offensiven Ende. Kein Wunder, dass du dann ein O-Rating von irgendwie 91 hast.
Ja, es ist einfach eine ganz große Katastrophe. Deswegen weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich es einordnen soll. Thema enttäuschende Spieler habe ich auch den guten Paul Dennis Zipser natürlich erwähnt. Für unsere deutschen Hörer ist es ja für viele, glaube ich, doch interessant. Auch wenn wir ihn, glaube ich, jetzt nicht so krass nachverfolgen. Aber auch da liest es sich halt wirklich katastrophal. Also mit ihm funktionieren die Bulls noch viel katastrophaler als ohne ihn. Und ich weiß nicht genau, wie sich das so weiterentwickeln soll. Also wenn es so weitergeht, ist er definitiv jetzt nicht unbedingt jemand, der zum festen Plan für die nächsten Jahre gehört. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Prognosen machen à la Tibor Pleiss. Nein, dafür ist er zu gut und eigentlich auch bringt er schon solide Tools mit, um Rollenspieler zu sein. Aber ist wahrscheinlich auch einfach eine undankbare Situation für jemanden wie ihn, der davon profitiert, glaube ich, wenn es um ihn herum so ganz gut funktioniert und er einfach halt so solider Typ sein kann. Und dann bist du einfach in so einem Chaoshaufen und bist dann halt natürlich keiner vom Skillset, der jetzt da irgendwie groß was rausreißen kann.
Ja, absolut. Jetzt muss man mal schauen, wie es in der mittelfristigen Zeit aussehen wird. Und jetzt kommt Bobby, die Peitsche, Portis auch wieder zurück. Auch der wird ein paar Minuten sammeln. Also da werden die Minuten für Zipser auch eher wieder dünn werden. Mal schauen. Dafür macht ja Dennis Tyson ganz guten Eindruck bei den Celtics, auch wenn er letzte Nacht nicht so ewig gespielt hat. Und auch wenn er Daniel heißt. Aber mein Gott, bei uns heißen sie alle Dennis. Celtics auf einer 8-Game-Win-Streak. Sensationell. 0-2 gestartet. Kompletten Turnaround. 8 in Folge gewonnen. Aktuell bestes Team der NBA, was so Net-Rating angeht, Win-Percentage angeht. Da sieht's richtig, richtig gut aus. Also massives Shoutout an Brad Stevens mal wieder und an die Jungs, die da einfach verdammt gute Arbeit machen. Marcus Morris ist zurück, auch geil, einfach mal direkt ins Starting Lineup geschmissen, ein bisschen Smallball. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss echt sagen, die Celtics eine absolut positive Überraschung, auch ohne Hayward.
Ja, deswegen wollte ich eigentlich natürlich auch noch erwähnen, weil du es ja vorhin so rausgehauen hast, dass du auch jetzt aktuell überhaupt keinen siehst, der den Cavs irgendwie gefährlich werden kann, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil jetzt gerade ja der optimale Zeitpunkt ist, um irgendwie den Case zu machen, dass die Boston Celtics definitiv den Cavs gefährlich werden können. Also ich finde es gut, dass du das ein bisschen reflektierter siehst und auch wahrscheinlich ein bisschen weitsichtiger, weil ich sehe es persönlich auch nicht so. Aber ja, das sieht verdammt gut aus und nicht nur Marcus Morris, der den Celtics natürlich wahnsinnig gut tut, sondern man muss einfach auch Kyrie Irving erwähnen, alter Schwede. Also der macht jetzt genau das, was alle eigentlich immer von ihm wollten, nämlich sich einfach mal Mühe geben defensiv. So ein bisschen den Playoff-Kyrie oder den NBA-Finals-Kyrie, den sehen wir tatsächlich gerade in der Regular Season. Also was seine Offensive angeht, hat er ja tatsächlich noch Luft nach oben und ist vielleicht sogar für manche ein kleines bisschen enttäuschend, weil ja auch ich mir hätte vorstellen können, dass er tatsächlich so für 30 pro Spiel geht, aber er macht das einfach gut bemüht gerade defensiv. Er ist erster gerade, was die Steals angeht. Und wir wissen natürlich alle, genauso wenig wie Blocks per Game, bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass er ein guter Verteidiger ist. Aber er hat die drittmeisten Deflections in der NBA aktuell. Also ist einfach wahnsinnig effektiv und gibt sich Mühe. Und wir sagen es immer wieder, meinetwegen 50% von Defense sind einfach Effort, sich Mühe geben. Und das tut er gerade. Und wenn er das macht, ist er natürlich, muss man auch mal den Vergleich ziehen, ein ganz klares Upgrade im Vergleich zu einem Isaiah Thomas von der letzten Saison.
Also ich habe noch kein Foto davon gesehen, dass Kyrie Irving jetzt Defense spielt. Mein Gott. Gott, dieser Typ, ey. Also wirklich, also rein sportlich, absolutes Shoutout. Der wäre für mich aktuell jemand, dem ich tatsächlich wahrscheinlich Most Improved Player Votes geben würde, auch wenn das eben nicht irgendwie klassisch das ist, wie der Award vergeben wird. Aber gefällt mir extrem gut, auch wenn da offensiv definitiv noch Luft nach oben ist. Letztens irgendwie ein Stat gelesen, wie viele Punkte er ist, also in welcher Range er jede Nacht Punkte scored. Das ist sehr eng gefächert. Er hat nicht mehr diese ganz großen Ausbrüche nach oben. Scored irgendwie immer zwischen 20 und 25, keine Ahnung, letzte Nacht jetzt nicht, aber die Spiele davor. Fügt sich absolut ins System ein, gefällt mir wahnsinnig gut. Also macht jetzt auch nach dem Gordon Hayward-Abgang, wenn man so will, beziehungsweise Ausfall, nicht so die Ambition jetzt zu sagen, ich bin hier unser absoluter Megastar, gib mir den Ball in die Hand, ich will 25 Field Goal Attempts nehmen und irgendwie unseren absoluten Playmaker machen, im Gegenteil, sondern fügt sich da ins System am offensiven Ende, das gefällt mir gut, gefällt mir richtig gut. Und defensiv gibt er sich Mühe, dass er da Tools hat, ein vernünftiger Verteidiger zu sein, haben wir immer wieder gesagt. Mir fehlt bei ihm immer noch so ein bisschen Thema Aufmerksamkeit, Thema Entscheidungsfindung und so weiter. Da sehe ich einfach eine Ceiling bei ihm. Ich glaube nicht, dass er, auch wenn er die Tools hat, mal ein wahnsinnig guter Verteidiger sein kann, aber zumindest ein ordentlicher. Das hat er körperlich absolut im Tank und im Moment macht er das. Wuselt sich um Screens rum, habe ich auf The Ringer, glaube ich, heute Morgen eine sehr, sehr schöne Compilation gesehen, wo er sich wirklich gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, das war ein absoluter Blowout, wo sie irgendwie schon 18 vorne waren und er sich trotzdem Mitte drittes Viertel irgendwie wie ein Wahnsinniger um Screens wuselt, um noch einen Wurf zu contesten gegen die Kings, was. Also einfach mit der richtigen Einstellung am Ball und das tut den Celtics wahnsinnig gut, nach wie vor beste Defense gerade. Sensationell, wenn du mich fragst, ob sie den Cavs gefährlich werden können, nein. Also ich finde einfach, dass wir da wieder viel zu schnell sind, also nicht wir, sondern so die Medienöffentlichkeit, jetzt die Cavs abzuschreiben und zu sagen, ja Gott, das wird jetzt irgendwie LeBrons erstes Jahr nach 7 Jahren, wo er nicht irgendwie die Finals oder Conference Finals gewinnt. Ja, nee, also warum? Die Celtics haben für mich einfach immer noch zu wenig. Die machen das richtig, richtig gut. Das ist schön, gefällt mir gut. Ich wünsche denen jeden Erfolg, aber ich sehe einfach nicht genug Substanz, dann die Cavs in voller Montur mit vollem Effort zu packen. Dafür ist es einfach viel zu wenig. Und da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, glaube ich. Aber Momentaufnahme, sensationell. Tatum sieht geil aus, Brown sieht geil aus. Al Horford, sneaky under the radar, Sensationssaison bisher.
Absolut,
also der gefällt mir wahnsinnig gut, absoluter Bounceback. So dieses Two-Man-Game, Kyrie, Al Horford,
geile
funktioniert
Chemistry
wunderbar.
Ball, ja, das stimmt.
Ja, es ist einfach richtig, richtig schön anzusehen. Und ich wünsche den Celtics, dass sie das noch möglichst lange so aufrechterhalten können. Es ist einfach schön zu sehen.
Ja, so ist es. Und Kyrie hat ja natürlich auch wieder direkt so einen kleinen Jab in Richtung alte Coaches oder auch Tyronn Lue geschickt und nochmal kurz erklärt, dass der Erfolg gerade und auch, dass er einfach gut wirkt, einfach damit zu tun hat, dass er jetzt einfach einen intelligenten Coach hat und hat natürlich damit so ein bisschen impliziert, das hatte er vorher nicht so unbedingt. Also das geht natürlich einher mit vielen, vielen Vermutungen, die gerade auch auf NBA Reddit kursieren. Also da die Threads immer mit Tyronn Lue, absolut herrlich. Kann ich einfach nur jedem empfehlen. Aber bei den Boston Celtics, ey, in einem Universum, in einem dem Gordon Hayward sich so eine krasse, schlimme Verletzung zuzieht und auch der, man hört ja nur positive News von ihm, er ist jetzt schon seit Wochen, sitzt er da in dem Stuhl und shootet schon von seinem Stuhl aus, ist da weiter am Arbeiten. Ich find's auch geil, dass sie da ganz bewusst rangegangen sind und ihn direkt reingenommen haben, ihm gar nicht irgendwie haben die Chance gegeben, zu sagen, ich fange jetzt an, mich hier zu bemitleiden. Nein, er wird jetzt mehr Aufgaben übernehmen und tatsächlich mehr scouten, soll da auch noch ein bisschen Schritt nach vorne machen, wenn er tatsächlich so ein bisschen einfach nochmal ein bisschen mehr vom Game lernt und dann, wie gesagt, läuft es für diese Verhältnisse, läuft es perfekt. Es ist ein Blessing in Disguise, gerade so ein kleines bisschen. Die ganzen anderen Leute können sich entwickeln. Ich warte auch die ganze Zeit schon darauf, dass Jason Tatum einfach mal aufhört, diesen 50-50-80-Kurs zu machen und irgendwie sich mal wieder einpendelt. Aber es passiert einfach nicht. Also es wird schon noch irgendwie passieren. Es kann nicht sein, dass er das hält. Aber der Typ ist einfach for real. Also aktuell ist es einfach unfassbar rosig bei den Celtics. Und dann kommt im nächsten Jahr dann wieder ein fitter Gordon Hayward dazu und macht die Jungs noch besser. Dann haben sie wahrscheinlich auch noch mal die Möglichkeiten, irgendwie im Kader nachzubessern. Also der 2-3-4-5-Jahresplan der Celtics stimmt auf jeden Fall.
Absolut. Und da müssen wir jetzt auch nicht in epischer Breite nochmal drüber sprechen. Ich fand die Kommentare von Kyrie natürlich irgendwie ganz, ganz unterhaltsam zumindest, weil das mit Sicherheit eine kleine Spitze auch vor allem in Richtung Tyronn Lue war, der nun mal nicht der, also intellektuellste Coach ist, wenn man so will. Das ist nun mal kein besonders anspruchsvolles und ausgeklügeltes Defensiv- und Offensivsystem, was die Cavs da gespielt haben unter ihm. Das ist ein völliger Kontrast zu dem, was Brad Stevens bei den Celtics gerade macht. Ich kann mir vorstellen, dass Kyrie das Spaß macht, in sowas zu spielen. Aber ganz ehrlich, wer es nicht schafft, ein Foto von der Erde zu finden, sollte sich über Intellektualität vielleicht ein klein bisschen zurückhalten. Also das ist dann vielleicht der falsche Adressat. Aber mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir sollten eine Runde game. Ich muss einmal kurz aufstehen und die Heizung ausmachen. Ich habe irgendwie die Heizung angemacht, ich Vollidiot. und schwitze hier mich zu Tode.
Ja, Mann, ist auch schön warm hier bei mir. Die Fußbodenheizung
ist
sowas.
Ja, aber du bist ja eh so ein Typ, ey. Also bei dir ist ja wirklich, wenn die Wohnung unter 28 Grad hat, ist es bei dir ja kalt. Also das ist wirklich völliger Kontrast.
Ja, aber ich durfte in letzter Zeit nicht. Ich habe ja ständig den Konflikt, es ist immer kurz vorm Ehekrach, weil wir da wirklich nicht gegenteiliger sein könnten. Sarah liebt es, in einem Eispalast zu wohnen. Also ich glaube, für sie wäre die Wunschtemperatur so 13 Grad in der Wohnung.
Oh, perfekt.
Und bei mir wären es halt wirklich angesprochene so 24, 25, dass ich schön in der Unterhose und irgendwie am besten oberkörperfrei die ganze Zeit rumlaufen könnte. Das wäre für mich ein Traum. Also was das angeht, würdet ihr tatsächlich perfekt zueinander passen.
Ja, so ist es. Und du hast halt auch locker 70% Nudist in dir. Also wahrscheinlich kommt es auch ein Stück weit daher. Welche Rubrik hast du denn vorbereitet? Welche Game-Rubrik?
Oha, wir haben ja einige. Fakt oder Fiktion?
Habe ich mir fast gedacht. Dann cue mal den Einspieler. Ich springe kurz live auf, mach die Heizung aus und bin dann sofort wieder da.
Mach dies.
Ich gebe dem neuen Album von
Beats. Oh, falscher Einspieler.
5. Weißt du, wer du bist? Lügentuste, dat bist du.
Fakt oder Fiktion?
So, das ist jetzt ein kleines Problem, weil der Einspieler so kurz ist, aber dann versuche ich doch mal kurz die Rubrik zu erklären.
Ich bin schon wieder da,
Das ist super, dann kannst du zur Not einspringen, falls ich wieder versage. Problem Nummer 1 ist erstmal, ich müsste eigentlich jetzt auch nochmal aufstehen, weil das Licht ist hier aus und ich kann nichts mehr lesen. Ich muss jetzt mein Handylicht benutzen, weil es hier gerade 17 Uhr ist.
Und dann spring auf und ich erzähle, was Fakt oder Fiktion
ist. Oh ja, mach mal, gut. Ja, sonst sehe ich echt nichts.
Ja, stabil. Also Fakt oder Fiktion, eine von, ich glaube, 5 Gaming-Rubriken oder so ähnlich, die wir in den letzten Jahren, kann man mittlerweile fast sagen, entwickelt haben. Denkbar simpel, der gute Dirk hat mir 5, nehme ich mal an, ist zumindest im Normalfall so, 5 Aussagen vorbereitet, die sich im weitesten Sinne mit Statistiken rund um die NBA beschäftigen. Wird die mir häppchenweise präsentieren, meine Aufgabe rauszufinden, ist das Fakt, also stimmt das oder hat er sich das ausgedacht, also Fiktion. 5 Stück gibt's, man kann also zwischen 5-0 und 0-5 alles gehen, die magische 3-2 Bilanz ist immer das Ziel, also über 500 zu kommen. Ich bin gespannt, wie schwer er es gemacht hat, weil Sample Size ist klein. Also da kann es jetzt natürlich massive Ausreißer geben. Bin sehr gespannt. Sind es 5? Bist du wieder da, mein lieber Fakt oder Fiktion?
Ich bin es heiß. Sind 5 und ich habe mir gerade kurz Gedanken dazu gemacht, dass mit Sicherheit 1-2 Leute sich jetzt denken, ich habe mir das nur ausgedacht, damit ich hier irgendwie nicht die Rubrik erklären muss.
Stabil. Ich glaube, das trauen wir dir auch so zu. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du daraus gesucht hast. Versuche mein Bestes und versuche diese Saison wirklich den kleinen Bounceback zu schaffen. Als wir angefangen haben mit unserer Gaming-Rubriken, war ich brandheiß, war wirklich regelmäßig über 500 und bin dann so massiv eingebrochen.
Ja, du bist
also
echt
katastrophal. Ich war nur noch unter 500. Also heute mein Ziel, die neue Saison, das ist jetzt die erste Gaming-Rubrik, die wir wieder spielen, positiv einläuten mit mindestens 3 richtigen Antworten, ist mein großes Ziel. Also hau raus.
Ist wirklich peinlich gewesen in letzter Zeit, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ist ja gut jetzt, reiß dich mal am Riemen, ey.
Nein, Quatsch. Also, wir fangen an. Arne Tegen, Fakt oder Fiktion, es geht los. Die erste Sache, also ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, Arne, aber die NBA verändert sich. Nach wie vor, tatsächlich entwickelt sich nach wie vor die Liga immer mehr in die Richtung, dass am besten jeder Spieler Dreier schießen soll. Vor allen Dingen merken wir das natürlich in dieser Saison auch wieder bei den Centern. Immer mehr Center nehmen wirklich Dreier. Inzwischen gibt es 20 nominelle Center in der NBA, die mindestens 2 Dreier pro Spiel nehmen. Also das ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Und da sind durchaus auch Kandidaten dabei, die hatte man vorher wirklich noch gar nicht auf der Rechnung. Und ich gebe dir jetzt folgende Aussage, die du bewerten musst als Fakt oder Fiktion. Dwayne Dedmon hat bisher mehr Dreier getroffen in dieser jungen NBA-Saison als dein Jimmy Butler. Fakt oder Fiktion?
Ach du Scheiße. Also erstmal sehr, sehr spannende Entwicklung natürlich. Ich weiß, dass Dedmon, weil ich auch relativ viele Hawks am Anfang gesehen habe, warum auch immer, tatsächlich auch so ein bisschen sneaky relativ viele Dreier am Anfang genommen hat und sie unfassbar gut getroffen hat. Also relativ viele im Sinne von irgendwie 2 per Game oder so. Aber am Anfang da wirklich brandheiß war, die gut getroffen hat. Das ist ein bisschen abgekühlt, das weiß ich. Wo würde ich den einsortieren? Boah, absolut keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass er ein Make per Game hat. Ich glaube, da ist er dann nicht derjenige, der irgendwie Boogie, Marc Gasol mäßig so viel bombt. Aber der wird schon ein bisschen was haben. Das Problem ist natürlich, dass mein Jimmy, mein Gott, also wirklich nochmal kurzer Fantasy-Nebenaspekt. Ich habe ihn ja in unserer Liga, Quatsch, in meiner privaten Liga, in unserer privaten Liga habe ich ihn an 12, glaube ich. Also mein First-Round-Pick hatte den letzten Pick und habe ihn da gezogen. Absolute Vollkatastrophe bisher. Also rein Fantasy-mäßig und rein Counting-Stats-mäßig absolut keine gute Saison bisher. Von daher kann ich es mir gut vorstellen. Reden wir über Totals oder reden wir über Per-Game?
Wir reden über die Totals. Wirklich die gemachten Dreier zählen jetzt.
Da hast du dann natürlich noch den Nebeneffekt, dass mein guter Jimmy 2 Spiele verpasst hat. Insofern da nicht ewig viel haben wird. Quoten sind bei ihm bisher wirklich absolut mies. Ich kann es mir leider Gottes vorstellen. Also muss ich mal ein bisschen sagen wir mal, wie viele Spiele hatten die Hawks denn? 10. So, wenn ich mit einem halben rechne bei Deadman ungefähr, dann wären das so 5 Makes, die er hat. Boah, ich fürchte fast, dass das reichen kann. Von daher, wenn die Aussage war, dass Deadman mehr getroffen hat, dann fürchte ich, oh Gott, ey, es tut mir unfassbar weh, aber dann gehe ich tatsächlich, nee, kann ich nicht machen, oder? Ah, oh, also Jimmy wird per Game natürlich trotzdem mehr gemacht haben.
Ich bin hier schon am Zittern, das ist das spannend hier gerade, Mann, oh Mann.
Also pass auf, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich bin mir sicher, dass per Game Jimmy mehr gemacht hat als Deadman. Auch wenn Jimmy nicht gut drauf ist von draußen bisher und Deadman schon. Aber Jimmy hat halt 2 Spiele verpasst. Und ich bin mir einfach massiv unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Fakt ist, aber ich kann nicht gegen Jimmy gehen. Es ist Fiktion. Jimmy hat mehr. Oh, wichtig. Oh Gott.
Aber
wichtig.
Gerade so den Turnaround geschafft. Also zum Glück hast du...
Der war verdammt knapp.
Die bessere Quote hat tatsächlich Dwayne Deadman.
4, ja, das wundert mich nicht.
Ist er bisher gegangen. Also hast du richtig gesagt, es ist ein kleines bisschen abgekühlt. 33% trifft er. Jimmy hat ganze 6 Makes bei 19 Versuche. 31,6% sind das. Und der erste Punkt für dich. Mann, so kann doch mal eine Saison losgehen, oder?
Absolut. Also ich hätte dir auch echt massive Vorwürfe gemacht, wenn die erste Quizrubrik oder erste Quizfrage der kompletten Saison irgendwas gewesen wäre, was mein Jimmy in einem schlechten Licht hätte dastehen lassen. Also bin ich froh, dass der Turnaround kam.
Ja, da bin ich doch nett. Wir machen weiter mit der nächsten Sache. Bei den Houston Rockets läuft's. Das haben wir auf jeden Fall festgestellt. Mit 8-3 sind sie aktuell Erster im Westen. Und nicht nur James Harden ist ordentlich am Durchladen. Vor allen Dingen Eric Gordon ist auch mega motiviert. Könnte unter anderem daran liegen, dass er ja tatsächlich seit der Chris Paul Verletzung Starter ist. Vielleicht wird er deswegen nicht mehr der 6. Mann des Jahres. Wenn er das von der Bank machen würde, was er gerade macht, dann wäre er dann natürlich mal wieder der Runaway-Kandidat. Aber wie gesagt, sehr, sehr motiviert und das wirkt sich auch auf seinen Spielstil aus. Und ich gebe dir jetzt folgende Aussage, die du bewerten musst. Eric Gordon ist aktuell on pace, seine Dunks-per-Game-Rate mehr als zu verfünffachen. Fakt oder Fiktion?
Finde ich absolut charmant, finde ich sehr, sehr stabil. Also, dass er da einen massiven Schritt nach vorne gemacht hat, das ist bekannt, beziehungsweise habe ich auch mitbekommen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber da hat er wirklich 2 oder 3 absolute Highlight-Momente, wo er wirklich den Dreier gefaked hat, den man ihm ja auch absolut geben muss. Also, ich bin mir relativ sicher, dass er so 3-Point-Attempt-mäßig die Liga anführt gerade und ja, keine besonders gute Quote trifft, aber trotzdem musst du den da halt respektieren. Und dann wirklich Pump-Fake penetriert und das Ding mies über irgendeinen Big Man gestopft hat. 2-mal in einem Spiel, ich weiß nicht mehr, wer es war. Verfünffacht ist natürlich absolut massiv. Muss man mit einrechnen, dass er halt auch von einer absolut mies geringen Anzahl kommt, weil er da einfach nicht der Typ war, sondern einfach Shooter's gonna shoot, Krüger wird ihn lieben. Einfach das Ding fliegen lassen und regnen lassen. Von daher kann ich es mir vorstellen. Verfünffacht ist natürlich absolut massiv, aber ich vertraue da einfach mal meinem Gefühl und gehe mit Fakt und glaube, dass das stimmt.
Oh, Junge, Junge, Tegli ist on fire, das ist der
da
zweite
ist der
Punkt.
Bounceback.
Du
da
hast
ist
tatsächlich
der
recht. Eric Gordon in der letzten Saison in 75 Spielen ganze 7 Dunks gehabt. Das macht 0,09 Dunks per Game ungefähr. In der aktuellen Saison sind es in 10 Spielen schon 5. Und du sprichst es an, wirklich, ich glaube direkt in dem ersten Spiel der Rockets hat er direkt mal 2 rausgeknallt. Ist seitdem ein bisschen abgekühlt, könnte man fast sagen. Aber wenn er die Rate halten kann und wir sehen wirklich einen Eric Gordon, und das ist ja für mich auch die Storyline gewesen, alter Schwede, also... Es war auch mal ganz geil, ich habe einen Live-Kommentar gehört, da ging schon los, dass sie spekuliert haben, ob der Typ hier ähnlich wie Kobe wieder in Deutschland war und da wieder Eigenbluttherapie, was auch immer gemacht hat, weil der sieht aus wie ein anderer Mensch. Also nicht nur, dass er auf einmal dankt, der geht sowas von aggressiv zum Korb, super effizient ist er aktuell auch nach wie vor nicht, aber macht das trotzdem super und in diesem Rocket-System funktioniert das einfach, dieser Ballerei-Stil, nicht gerade effizient, aber ja, schaut er dann Eric Gordon, das sieht aktuell gut aus.
Absolut, ich war wirklich massiv überrascht von so einer sneaky Athletik, die der auf einmal rausgehauen hat. Habe ich ihn nie so einsortiert, aber ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber hat echt über auch einen veritablen Bigman rüber gestopft. Also, Shoutout an Gordon, sieht gut aus bisher.
So, für den nächsten Punkt werde ich es gar nicht groß einleiten, sondern einfach mal knallhart rausknallen. Und zwar, Marcus Smarts Field Goal Quote ist geringer als John Walls Dreierquote. Fakt oder Fiktion?
Ach du liebe Güte, also da ist natürlich dann einmal die ganz große Frage, an der wir uns aufhängen, wie gut ist die Dreierquote von John Wall bisher? Da muss ich mich irgendwie ein bisschen rantasten, hab nicht viel Wizards gesehen bisher, also Bradley Beal weiß ich, ist ein bisschen unterquotig unterwegs bisher, also der ist normalerweise irgendwie 40% Shooter, ich hab's vorhin auch wieder auch auf The Ringer in dem guten Artikel gelesen, ist glaube ich so bei 36 bisher, ich weiß nicht genau, wie John Wall seinen Dreier getroffen hat bisher. Ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Marcus Smart, was schießt der aus dem Feld? Also wahrscheinlich wie immer nicht besonders gut. Irgendwie im niedrigen 30%-Bereich würde ich den jetzt dieses Jahr mal ansiedeln. Aber die Frage ist natürlich, wie trifft John Wall den Dreier? Das wird beides eng beieinander sein. Was war die Aussage? Marcus Smart ist niedriger?
Marcus Smart ist niedriger, genau.
Oh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich weiß es natürlich nicht und das ist wieder Small Sample Size. Keine Ahnung, es ist locker möglich, dass Marcus Smart bisher 25% aus dem Feld schießt. Weiß ich nicht. Es ist auch locker möglich, dass John Wall bisher 17% Dreier trifft. Ich glaube, dass sie beide nicht gut unterwegs sind, aber ich gamble, also Coin Toss. Ich weiß es nicht, kann nicht richtig mich dem annähern und sag einfach mal Fiktion, keine Ahnung.
Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Was ist jetzt quasi deine Aussage?
Meine Aussage ist, dass Marcus Smart schlechter aus dem Feld schießt als John Wall von draußen.
Okay, in dem Fall ist es...
Nein!
Oh, ärgerlich. Aber das war auch ganz knapp. Ah. Also hätte ich jetzt nicht nachgefragt, hätte ich fast das Ding gecued, weil du es jetzt andersrum hattest. Aber tatsächlich geht da der Nord noch ganz knapp an Marcus Smart und das ist definitiv kein Shoutout. Und ich finde auch, dass das ein unterschätzter Fakt ist. Der Junge ist ein Karriere 35,5 Shooter aus dem Feld. Und aktuell reden wir von 30,6%. Also es ist unfassbar.
Ja, ärgerlich.
Ich würde gerne mal mit Brad Stevens drüber reden, weil immer wenn man Celtics guckt, auch in der letzten Nacht wieder, Marcus Smart ist einfach ein selbstbewusster Typ. Der ballert
nach wie vor drauf,
der nimmt die Dreier, obwohl er auch wahrscheinlich in Karriere 23% Shooter ist und lässt sich da einfach nichts anmerken. Aber nach wie vor kriegt er es einfach nicht hin, sich da irgendwie annähernd zu verbessern. Wenn wir schon bei Verbesserung sind, dann sind wir natürlich auch bei John Wall und auch da sieht es leider nicht ganz so gut aus, nicht das Improvement. Ich glaube, da habe ich auch eine Bold Prediction zu gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, aber irgendwas John Wall habe ich bei dem Punkt sicher gesagt und immer wieder ist es natürlich das Thema. Wirklich, was bei Dennis Schröder ein Thema ist, nur halt in Super Elite. Wenn John Wall seinen Dreier trifft, dann ist er zu 100% unguardable. Leider ist das aktuell nicht der Fall in der kleinen Sample Size. 29,9% trifft John Wall da aktuell. Eine seiner schlechteren Saisons in der Karriere, sollte es so bleiben. Und dementsprechend der Anschlusstreffer für den fiktiven Gegner, Tegli. Reiß dich zusammen, du musst hier bei 500 gehen.
Ärgerlich, ich glaube, ich habe mir auf jeden Fall auch mindestens selber widersprochen. Also ich glaube, erst habe ich Fiktion gesagt, im Sinne von, keine Ahnung, also irgendwas ist hier durcheinander gegangen. Ich habe nochmal nachgeguckt, deine Bold Prediction war tatsächlich nichts mit John Wall, sondern Otto Porter wird Most Improved Player, so wie halt bei dir die halbe Liga Most Improved wird.
Copy-paste. Hey, was die Magic angeht, sieht's aktuell ganz gut aus bei mir.
Ja, Aaron Gordon hat auf jeden Fall gute Karten, das stimmt.
Gut, wir machen weiter. Es bleibt spannend, finde ich auch ganz schön. Also ein 5-0-Sweep wäre natürlich auch charmant gewesen, aber hätte ich mich ein kleines bisschen geärgert, finde ich ganz gut. Die vierte Sache.
Ja, kein Problem.
Auch einfach mal wieder straight raus. Wir reden von den Memphis Grizzlies, die ja mit Sicherheit auch eine positive Story sind. Und ich hau jetzt einfach mal raus. Ohne Marcus Gasol haben die Memphis Grizzlies ein besseres Net-Rating als mit ihm auf dem Court. Fakt oder Fiktion?
Das ist natürlich irgendwie gegen all das, was man gelernt hat, im Sinne von Marcus Gasol, Mike Conley, die beiden noch verbliebenen Superstars der Memphis Grizzlies, die dieses Team tragen, Grit and Grind und so weiter und so fort. So, was bei Memphis natürlich man nicht unterschätzen darf, ist, dass vor allem Conley echt slow in die Saison gegangen ist, auch Marcus Gasol jetzt nicht aus allen Kanonen irgendwie geschossen hat. Und vor allem die Bank extrem am Performen war und teilweise echt auch ein bisschen irrational krank am Performen war. Sei es ein James Ennis Zizert oder ein Tyreek Evans, den ich bei Fantasy habe, der im Moment MVP-like unterwegs ist. Also der scored einfach 25 plus jede Nacht, vollkommen effizient, dreht völlig durch. Insofern ist natürlich so on-off-stat-mäßig, ist es für mich nicht wahnsinnig unwahrscheinlich, dass völlig irrationalerweise Memphis irgendwie Net-Rating-mäßig vielleicht besser aussieht, wenn er nicht auf dem Court ist, einfach weil die Bank so unfassbar gut unterwegs ist. Das wird sich zu 100% über die Saison wieder korrigieren, weil Marcus Gasol einfach Impact-Player ist und nach wie vor einer der besseren Center dieser Liga. Von daher glaube ich einfach mal, dass das noch tatsächlich ein Fakt ist, sich dann irgendwann korrigieren wird. Aber ich glaube, im Moment stimmt das und Memphis ist besser, wenn er nicht auf dem Court ist. Also sage ich Fakt.
Oh, ist das absolut richtig analysiert, da war ich natürlich nett, weil es ist tatsächlich
das noch stimmt.
Nicht mal knapp. Aber das Ding ist, es ist jetzt irgendwie kein Diss gegen Marcus Gasol, denn auch mit ihm sind sie positiv. Mit Marcus Gasol auf dem Court haben die Grizzlies ein positives Net-Rating von 1,9. Ohne ihn aber tatsächlich auf einmal, und du sagst es halt, die Bank ist absolut sensationell unterwegs und eigentlich auch nicht erhaltbar sensationell unterwegs. Plus 12,6 sind sie aktuell ohne Marcus Gasol auf dem Court und vor allen Dingen defensiv. Da sollte man ja eigentlich meinen, hat Marcus Gasol den größten Impact. Ohne Marcus Gasol geht das Defensiv-Rating auf einmal auf einen sensationellen Wert von 93,4.
Stabil. Also Shoutout an die Memphis Bank. Mal schauen, wie lange das noch aufrecht zu erhalten ist. Jetzt sind sie so also ein bisschen abgekühlt, was den Rekord angeht, aber mit 6-4 immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Gefällt mir natürlich gut. Gefällt mir, dass ich über 500 bin. Gefällt mir, dass Memphis bisher einen ganz guten Eindruck macht. Geil. Läuft. Also jetzt hau ich noch, jetzt mach ich noch die Kirsche drauf, mach noch das 4-1. Geil.
Ziel erreicht. Auf jeden Fall den Applaus kann ich schon einmal kurz cueen. Oh, das ist wieder der falsche
Einspieler. Mach's einfach mal den Einspieler.
Warte, da ist er. Ja, jetzt bis jetzt ist er zufrieden. Jetzt ist er zufrieden. Aber die Kirsche müssen wir natürlich noch oben drauf machen, hast du völlig absolut recht. Also kommen wir zu der letzten Aussage, die entweder Fakt oder Fiktion ist. Unter allen Spielern, die mindestens 5 Field-Goal-Attempts am Rim verteidigen, lässt DeMarcus Cousins die geringste Field-Goal-Percentage zu. Fakt oder Fiktion?
Ach Gott, meine Güte, das ist doch wieder so ein Fakt, meine Güte, woher soll
also
ich das denn wissen?
Also um es vielleicht für alle Hörer nochmal kurz zu sagen, die Aussage ist quasi so ein bisschen paraphrasiert, ist DeMarcus Cousins aktuell der beste Rim-Protector der Liga?
Ja, das ist natürlich mal wieder so ein Ding, wo ich nicht sicher sein kann, also wo ich es natürlich nicht wissen kann, sondern man sich dem annähern muss. Also Boogie, ja, ich meine, Tools für einen vernünftigen Verteidiger hat er, müssen wir nicht drüber sprechen. Die Pelicans habe ich ehrlicherweise, habe ich einen ziemlichen Bogen drumherum gemacht bisher. Das ist einfach nicht unbedingt mein Highlight-Team. Ich weiß, dass sie irgendwie D-Rating-mäßig nicht so verkehrt unterwegs sind. Also könnte sogar so sneaky Top 10 sein, da sind sie gar nicht so verkehrt. Ja, Sample Size ist nicht riesig. Also Boogie ist natürlich so ein Boxscore-Bingo-Typ, der wirklich ja auch schon absolut perverseste Lines wieder produziert hat dieses Jahr. Die beste. Muss man mal überlegen, was so mit einem Typ Rudy ist, der da immer weit vorne dabei ist. Typ Draymond noch mit Sicherheit nicht den Impact. KD letztes Jahr sehr weit vorne, wahrscheinlich auch noch nicht den Impact. Ich kann es mir vorstellen, dass er wirklich absolut mit vorne dabei ist. Ich glaube nicht, dass er es am Jahresende sein wird und ich weiß ich nicht. Ich glaube, dass einfach vielleicht dann doch irgendein Typ Rudy oder vielleicht so ganz sneaky so ein Typ Andre Drummond oder was weiß ich oder irgendein, vielleicht Al Horford, vielleicht irgendeiner der Top-Defense im Moment der Celtics da weiter vorne ist. Also sage ich in dem Fall Fiktion und glaube, dass er das nicht ist. Ach komm, das ist doch ätzend.
Tatsächlich ist es DeMarcus Cousins und es ist aber eine ganz, ganz eigenartige Saison für Rim Protector aktuell. Tatsächlich in diesem Volumenbereich, in dem wir uns da befinden, mindestens 5 verteidige Field Goal Attempts, gibt es aktuell nicht einen Rim Protector, der eine Field Goal Quote zulässt, die geringer als 50% ist. Also DeMarcus Cousins mit 50,8% da aktuell der Beste, wobei man es ein bisschen in Klammern setzen muss. Bei Kristaps Porzingis hat es mit den Attempts tatsächlich nicht gereicht. Der averaged aktuell 4,7 verteidigte Plays am Rim und lässt da eine absolut sensationelle Quote von 28,6% zu. Also wirklich viel mehr Elite geht's natürlich gar nicht. Aber bei den ganzen anderen Kandidaten, gerade Rudy, das kann ich dir vom Eye-Test erzählen, es ist so verrückt, ohne Scheiß. Ich hab bestimmt schon 20 Dinger gesehen, wo wirklich Rudy ganz, ganz knapp kurz davor ist, irgendwie so ein Layup zu blocken oder so ein Floater und der fliegt dann einfach immer über die ausgestreckte Hand rüber und geht jedes Mal rein. Also es ist wirklich verrückt. Draymond Green hat, glaube ich, auch gerade eine unfassbar schlechte Quote, was das angeht, gerade als Rim Protector. Andre Drummond, dass du den überhaupt erwähnst. Also so positiv er gerade ist, Rim Protector wird er nie sein. Also auch der wieder weit
natürlich
über 60%.
Natürlich nicht, aber mein Gott, so irrational kann das ja manchmal passieren, dass da irgendwie reinrutscht.
Naja, Platz 2 übrigens Kevin Durant, der war kurzzeitig da, glaube ich, sogar der Anführer. Jetzt hat Cousins ihn abgelöst. Karl Anthony Towns auf Platz 3, wobei ich das auf jeden Fall auch ein bisschen in Klammern sehen würde. Rudy ist dann auch schon wieder dabei, Yusuf Nurkic auch noch. Ansonsten Hassan Whiteside, großen Schritt zurück, aktuell 60% lässt dazu. Clint Capella 64% und mal ein ganz großes Negativ-Shoutout mal wieder an die schlechtesten Rim-Protector der Liga. Nikola Jokic lässt 67% am Rim zu und Nikola Vucevic 70% am Rim.
Ja, stabile Einladung auf jeden Fall, Tag der offene Tür. Gefällt mir gut. Shoutout an dich auf jeden Fall für die Vorbereitung. War sehr abwechslungsreich, hat mir gefallen. Bin froh, dass ich den Sieg rausgrinden konnte, also knapp noch den Rekord über 500 gehalten habe. Guter Auftakt in die Saison, hat mir gut gefallen. Das war Fakt oder Fiktion, sehr geil.
Muss ich es jetzt noch abbinden, wenn ich jetzt wieder den richtigen finde? Auf geht's.
Weißt du, wer du bist? Lügen tust du, das bist du.
Fakt oder Fiktion?
Ja, schön zu sehen. Shoutout an dich auf jeden Fall für den stabilen Sieg. 3-2 war einigermaßen knapp, von daher bin ich auch zufrieden, dass ich es nicht zu leicht gemacht habe. An alle neuen Hörer, die jetzt zum ersten Mal eine Quizrubrik von uns gehört haben, darauf könnt ihr auf jeden Fall euch vermehrt freuen in den nächsten Episoden. Werden wir jetzt immer wieder machen. Fakt oder Fiktion ist nur eine unserer zahlreichen, selbstkonzipierten Quizrubriken, die wir immer wieder gerne machen. Und ich freue mich, wenn du dann auch nächstes Mal wieder für mich was Schönes vorbereitest.
So ist es heute, habe ich für dich, wie gesagt, off-topic, also eine Runde Kaffeeklatsch. Für die langjährigen, langmonatigen Fans unter uns, die kennen natürlich auch noch Kaffeeklatsch. Also da bin ich freudig erregt, dass wir das heute mal wieder dabei haben. Haben wir noch ein paar NBA-Storylines, die wir thematisieren müssen? Irgendwas Besonderes? Ich wollte dir noch mal einen Shoutout geben für mich würde ich sagen, rein Informationslevel und Qualitäts-, also objektive Qualitätskriterien mäßig, Career-High-Video auf YouTube über Andre Drummonds Freiwürfe. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, war informativ, abwechslungsreich, war einfach ein sehr, sehr schönes Video, eine gute Länge, wo du den guten Drummond, den wir eben gerade kurz thematisiert hatten, ja, unter die Lupe genommen hast, warum der Typ eigentlich gerade, keine Ahnung, 77% oder was auch immer der gerade von der Linie schießt. Also sensationell, irgendwie diverse Rekorde pulverisiert, sowohl historisch als auch seine eigenen. Der Typ scheint wirklich for real zu sein, dass der an der Linie jetzt einfach ein veritabler Typ ist. Was das für die Pistons bedeutet, was das für ihn bedeutet und so weiter und so fort, hast du in diesem Video ausgearbeitet und möchte dir einfach mal einen Shoutout hier lassen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das geht runter wie Öl. Also da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, schaut gerne mal in das Video rein, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht beschäftigt habt. Ich habe ja auch eine Bold Prediction. Oder nee, du hast eine Bold Prediction
dazu. Ich habe eine Bold Prediction, ja.
Kannst du
ja,
das
ja.
kurz mal Revue passieren lassen? Ansonsten, wie gesagt, alle Infos gibt's in diesem Video. Ich fand's auch schön. Also war wirklich, war ein gutes Thema, um mal was zu machen. Ja, weiß ich auch nicht.
Also meine Bold Prediction ist auf jeden Fall absolut durch. Also da kann ich jetzt schon einen grünen Haken hintermachen. Das war meine Prediction für die Pacers, wo ich mich mit Lance Stephenson auseinandergesetzt habe, der, ich glaube, das war der Anlass, wirklich, wenn man mal bei BK Ref reinguckt, der wirklich rein Field Goal Percentage mäßig zwischen 50% und 20% schwankt von Saison zu Saison, so ungefähr. Ist jetzt natürlich leicht übertrieben, aber wirklich völlig unfassbar, wie der schwankt. Teilweise unfassbar effizient, teilweise wirklich katastrophal aus dem Feld unterwegs. Meine Theorie war, dass Lance Stephenson schlechter aus dem Feld schießen wird als Andre Drummond von der Linie. Da bin ich natürlich noch davon ausgegangen, dass Andre Drummond nicht auf einmal 75% Freiwürfe trifft. Dann ist diese Bold Prediction einigermaßen witzlos. Mein Gedankengang dahinter war, dass ich geglaubt habe, dass Lance wirklich in seiner alten Swagger-Mentalität in die Fußstapfen von Paul George treten will und wirklich chuckt und ballert ohne Ende, sehr ineffizient sein wird und ich Andre Drummond so einen kleinen Schritt nach vorne zugetraut habe. Damit meine ich aber einen kleinen, so in Richtung 50%, 45%, vielleicht 48%, irgendwie die Größenordnung hatte ich da angepeilt. Wenn der jetzt auf einmal über 70 schießt, dann wird es für den guten Lance schwierig, da ranzukommen. Insofern sollte die durchgehen.
Ach, das ist ja scheiße. Ich hatte es andersrum im Kopf.
Nee, das Ding ist
durch. Das ist
wirklich
die langweiligste Bold Prediction aller Zeiten. Also ich muss nochmal reinhören, wie wir das diskutiert haben. Ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass ich das damals so ein bisschen fraglich gesehen habe. Muss ich nochmal reingucken. Aber ansonsten, ja, freut mich für dich, dass du hattest ja auch jetzt schon ein bisschen Pech mit deinen Bold Predictions, absolut, dass immerhin die klappt. Und an sich hattest du ja auch den richtigen Riecher. Also Lance ist definitiv extrem ineffizient unterwegs. Wurde in der letzten Nacht ja auch einmal richtig heftig von Kristaps Porzingis runtergepflückt, als er da einmal ihn aufs Poster nehmen wollte. Auch das ist bei meinen Top 5 Highlights mit dabei, die jetzt immer wieder in dem Was-Los-NBA-Show-Segment mit drin sind. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, um mal kurz, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt drüber diskutieren müssen, wie viel Raum es da wirklich gibt, aber Kristaps Porzingis, Alter, also macht tatsächlich, geht ziemlich nah an die Ceiling, die man so für ihn gesehen hat für diese Saison, oder?
Ja, sensationell. Also ich kriege das natürlich auch, oder was heißt natürlich, ich kriege es relativ eng mit, weil ich den in einer meiner Fantasy-Ligen sehr früh gepickt habe. Und da bisher natürlich, also mit zufriedener kann man nicht sein.
Top 5 sensationell. Oder nicht, oder? Vom Wert her?
Wahrscheinlich. Also der scored irgendwie 30 Points per Game knapp drüber. Ist nicht wahnsinnig effizient, aber aus dem Feld mit 50% immer noch absolutes Career-High. Sein Dreier irgendwie 36% von der Linie gut. Also Rim-Protection, beziehungsweise zumindest reine Counting-Stat-Block-mäßig unfassbar unterwegs. Ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt. Deine Bold-Prediction war, dass Porzingis mehr als 24 Points per Game scored bei 50, 40, 80. Und wenn ich mal eben reingucke, die 50 hat er, die 80 ja, die hat er mit 83. Eng. Die 40 werden sehr, sehr eng, weil er da noch ein bisschen ineffizienter unterwegs ist. Aber an sich sensationeller Schritt nach vorne. Das war natürlich die große Storyline der Knicks. Mello ist weg, jetzt Schlüssel in die Hände von Porzingis und um ihn rumbauen, was kann das werden, wie gut kann er schon sein, wie groß kann der Schritt in der dritten Saison sein, alter Schwede, meine Fresse, ey, von 18 auf 30 Points per Game bei gestiegener Effizienz ist einfach unfassbar und ich habe es glaube ich schon mal gesagt, das ist einfach, ey, ich meine, der Typ ist was, 7'2", 7'3", ich weiß es nicht, unfassbar riesig und es gibt einfach diese herrlichen Sequenzen, wenn man irgendwie auf YouTube unterwegs ist, Kristaps Porzingis mit einem absolut massiven Chase-Down-Block, wirklich sensationell, läuft das Fastbreak, kriegt auf der anderen Seite irgendwie den Pass durchgesteckt und stopft das Ding mies über den anderen Center rüber in einer Possession, so innerhalb von, keine Ahnung, 8 Sekunden. Das ist einfach nicht normal. Der Typ ist einfach ein Unicorn. Diese körperliche Voraussetzung, diese Beweglichkeit in der Größe. Also ich, ja, mega geil, Mann. Also ich freue mich natürlich auch ein bisschen als Bulls-Fan, dass er die Knicks eigenhändig, single-handedly so gut macht, dass die auf jeden Fall nicht contesten werden um einen guten Pick nächstes Jahr oder um einen sehr guten Pick jedenfalls nicht. Gefällt mir gut. Also Porzingis Unleashed ist eine der schöneren Sachen der NBA, absolut.
Ja, pff, das ist so. Also, und wie gesagt, der Fun Fact eben nochmal dazu, mit zumindest in bisschen kleinerer Sample Size aktuell auch noch absolut elitärer Rim Protection, da kannst du nicht viel zu sagen. Also, die Knicks sind zu gut zum Tanken, offiziell. Absolut zu gut zum Tanken. Ich würde da immer noch ein bisschen vorsichtig sein mit Thema, ob die Knicks jetzt tatsächlich ihre Playoff-Streak, ihre Playoff-Drought eher besser gesagt, ob sie die jetzt brechen können, weiß ich noch nicht so ganz, weil da ist jetzt so ein bisschen die Sache, da gucke ich eher noch immer noch auf einen Rookie-Point Guard und dann auf ein Porzingis, der mit Sicherheit auch mal wieder 2-3 Wochen dazwischen haben wird, wo er ein kleines bisschen abfällt und dann sind die Knicks auf einmal auch wieder ganz schnell scheiße. Aber ansonsten kann man sich, glaube ich, freuen. Auch der gute Frank Ntilikina. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht viele Spiele von den Knicks komplett gesehen, aber auch ich habe mir, und das gibt's ja, ist auch ein geiler Fact, gibt's ja inzwischen von fast jedem Spiel, gibt's Defensive Highlights Compilations von tatsächlich Frank Ntilikina, der da einen super Eindruck macht. Also mit seiner unfassbar langen Wingspan ist er da echt jemand, der unfassbar ekelhaft sein kann. Also ist jetzt schon ein überdurchschnittlicher Verteidiger auf seiner Position und das sind natürlich gute Nachrichten. Also es wird auch mal interessant, ich will definitiv, dass wir den guten Tobias Berger von den Go-To-Guys nochmal einladen und demnächst mal so ein Rookie-Roundup machen und uns mal so ein bisschen angucken, wie es mit den Jungs aussieht, auch so im Vergleich zu wie er sie vorher gesehen hat. Da ist, glaube ich, so ein bisschen das einzige Manko aktuell bei Frank, dass man da gedacht hat, dass er ein deutlich besserer, zumindest Spot-Up-Shooter schon ist. Das sieht man noch gar nicht, aber mein Gott, also die defensive Ceiling, die ist, glaube ich, massiv. Und ja, und da muss man zumindest mal so ein ganz gehauchtes Shoutout an Phil Jackson zumindest nochmal da lassen, auch wenn er viel falsch gemacht hat. Zumindest für diese beiden Draftpicks ist er verantwortlich.
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall jemand, der Spaß macht, finde ich. Und Defensive Highlights ist einfach eine geile Entwicklung, habe ich auch letztens irgendwo gelesen. Ey, dass man sich jetzt wirklich, dass wir so weit sind in der Liga, dass das einen Stellenwert hat, dass man sich Defensive Highlights von irgendwelchen Rookies reinziehen kann. Das wäre irgendwie vor 10, 20 Jahren auch komplett undenkbar gewesen. Von daher, positive Entwicklung, finde ich. Habe auch eben nochmal meine Bold Prediction reingeguckt. Auch die geht natürlich um Porzingis. Ich habe gesagt, dass der Kerl All-Star Starter wird, 20 Points per Game auflegen wird, alle drei Quoten um 10% verbessern wird. Da bin ich natürlich auch, was die Dreierquote angeht, da produziert er die exakt gleiche wie im letzten Jahr. Im Moment bin ich noch weit von weg. Die kann natürlich noch was werden. Also die 10% sind auf jeden Fall noch drin. Der Rest stand jetzt wahrscheinlich in Lock. Also sieht ganz gut aus, ey. Wir müssen mal auch mal demnächst so eine Bold Prediction Watch machen. Da gehen wir die mal Stück für Stück durch und gucken, wie wir da unterwegs sind. Ich würde sagen, so erster Eindruck, wir sind gar nicht so verkehrt unterwegs dieses Jahr.
Ja, also bei ein paar wirklich so komplett in die Hose gegangen, aber das war natürlich auch gerade du ja mit deinem Verletzungspech, war natürlich eine ganz bittere Geschichte, aber ja, sind wir weiter gespannt und freuen uns auf weitere schöne Christos Porzingis-Momente. Ich würde sagen, bevor wir zu der guten Rubrik Kaffeeklatsch gehen, unsere Off-Topic-Rubrik, machen wir einmal nochmal einen kurzen Update über unsere Jungs, unsere Teams und da gucken wir erstmal zu unseren Minnesota Timberwolves und müssen feststellen, nachdem ich auch kritisch war und ein bisschen gemeckert habe und es läuft auch nach wie vor nicht alles rund, ist es schon spektakulär. Die haben jetzt 5 hintereinander gewonnen. Mit einem negativen Point Differential sind sie jetzt, glaube ich, bei was sind sie? 7-3. Also sind da, glaube ich, aktuell Dritter im Westen und stehen da wirklich gut da.
Ja, Zweiter sind sie sogar mit 7-3 tatsächlich. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Carl Anthony Towns hat irgendwie vor ein paar Tagen mal gesagt, so sinngemäß auf die Winstreak angesprochen. Ich glaube, das war sogar nach dem letzten Spiel jetzt irgendwie von wegen 5-Game-Winstreak freuen sie sich irgendwie heftig und er meinte mehr oder weniger, wir müssen halt so eine längere Streak draus machen. Wenn wir am Ende der Saison nichts Besseres in Anführungsstrichen als eine 5-Game-Winstreak haben, dann war es keine gute Saison. Also der Typ ist ambitioniert ohne Ende. Ich bin natürlich irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil mir die Timberwolves an sich, was den Rekord angeht, sehr gut gefallen. Gerade sind, glaube ich, nicht ganz so gut bisher gewesen, wie der Rekord es irgendwie deutlich macht. 7-3 ist, finde ich, nicht ganz for real, nicht das, wo sie eigentlich von dem, was sie bisher gezeigt haben, hingehören, haben einfach ein paar sehr enge Spiele gewonnen, seien es die Thunder und was sie da alles hatten. Also mit einem negativen Net-Rating irgendwie ein 7-3-Rekord, das ist schon relativ selten, auch wenn man mal sonst so quer durch die Liga guckt. Wenn man sich mal die Thunder anguckt, die produzieren irgendwie ein klar positives Net-Rating und sind bei 4-5. Also ich glaube, die Thunder müssten etwas besser sein im direkten Vergleich, die Wolves etwas schlechter, dann bist du irgendwie da, wo du hingehörst. Dass mein Jimmy da noch so gar nicht zum Zuge kommt, tut mir natürlich ein bisschen weh. Ist im Prinzip, solange sie gewinnen, nicht wahnsinnig dramatisch. Im Gegenteil, es kauft ihnen jetzt irgendwie dadurch mehr oder weniger Zeit, dass er sich da besser akklimatisieren kann, sie ihn noch besser nutzen können, noch besser wirklich die richtigen Rollen für die einzelnen Jungs da finden können. Das ist tendenziell erstmal positiv. Und wie gesagt, solange da 5 Wins in Folge stehen, darf man da nicht wirklich kritisch sein. Aber dass er so wenig genutzt wird, rein auch was die Field Goal Attempts angeht, er ist nicht besonders effizient bisher, das wird wahrscheinlich noch kommen. Aber da machen sie bisher noch lange nicht das Beste aus ihm, was du da rausholen kannst. Da hoffe ich einfach, dass sie da die richtigen Mittelwege, Hebel, Systeme und so weiter finden, dass sie da wirklich das Beste aus Jimmy holen können, weil das einfach ein Typ ist, der dein Team auf ein anderes Level bringen kann. So, das können nicht endlos viele Jungs in der Liga. Er kann das definitiv an beiden Enden. Kann der jemand sein, der da wirklich elitär ist? Das ist er bisher noch nicht. Das ist für mich ein bisschen, also das Haar in der Suppe, sagt man das so? Ja, ne? Also
ist ja, auf jeden Fall so ein bisschen. Das ist ausnahmsweise mal richtig.
So ein bisschen der Wermutstropfen bei der guten Streak, die Timberwolves da haben. Aber wie gesagt, am Ende, wer gewinnt, hat recht. Das ist halt so.
Das ist absolut so. Was Jimmy angeht, hatte ich ja eine zumindest statistisch deutlich schlechtere Saison auf jeden Fall im Gefühl. Ich sehe es aber absolut nicht dramatisch, weil für mich, ja, das macht halt einfach schon verdammt Sinn. Auch wenn du ihn natürlich immer wieder als elitären Two-Way-Player betitelst, darf man ja nicht vergessen, dass seitdem er so gut geworden ist offensiv, seine Defensive natürlich auch ein bisschen nach unten gegangen ist und nicht mehr ganz so da ist. Und wenn Jimmy jetzt diese Rolle einfach spielt, zu sagen, komm, ich konzentriere mich auf die Defense, halte unseren Sauhaufen da zusammen, und das ist nach wie vor ein Sauhaufen über weite Phasen, und dann bin ich zur Not einfach im vierten Viertel da und bin einfach Klatsch, dann ist das doch die perfekte Rolle. So, dann kann es halt passieren, was ich schon angedeutet habe, dass er nicht All-Star wird in diesem Jahr und da so ein bisschen leer ausgeht, und finde ich nach wie vor interessant, auch wenn die Aussagen da definitiv stimmen, gerade von Jimmys Seite, aber für die Timberwolves ist das eine gute Sache, und weiß ich gar nicht, ob sie jetzt unbedingt so für die Regular Season jetzt wesentlich mehr brauchen von ihm scoring-technisch.
Ja, also was heißt wesentlich mehr? Ich will ja auch nicht, dass er da irgendwie 25 Points per Game scored. Im Gegenteil, die sollen schön irgendwie Wiggins offensives Talent nutzen, Jimmy dafür nutzen, dass er defensiv da wirklich eine vernünftige Mentalität irgendwie versucht auf den Platz zu bringen und die anderen Jungs da mitzureißen, um einfach ein vernünftiges Defensivteam zu werden. Das ist schon okay, dass er da eine etwas, ja, Beifahrerrolle einnehmen soll. Damit kann ich auch gut leben. Nur etwas mehr als jetzt im Moment würde mir schon ganz gut gefallen. Aber ich bin schon sicher, dass es im Laufe der Saison kommen wird, dass er statistischen Rückschritt macht. Klar, gehört irgendwo dazu. Vor allem, wenn er das macht, was ich mir vor der Saison ja von ihm erhofft habe, dass er wirklich wieder sein defensiv einfach unfassbares Potenzial besser auf den Platz bringt, dafür offensiv ein bisschen was abgibt, weil sie auch einfach seine elitäre Offense nicht in der Form brauchen. So, da hast du halt mit Wiggins, Towns und Co. genügend Leute, die das irgendwie abfedern können, dass er eben nicht der Typ sein muss, der wie letztes Jahr knapp 25 scored und irgendwie an die Linie kommt wie ein Wahnsinniger, sondern sich seine Spots ein bisschen besser aussuchen kann, dann hoffentlich effizienter wird und den Weg an die Linie findet. Da hat er in den ersten Spielen große Probleme gehabt, dann hatte er kurz zwei, drei Spiele, wo er es wieder geschafft hat, an die Linie zu kommen, jetzt im letzten Spiel wieder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Skill, den sie brauchen von ihm, der wahnsinnig wertvoll sein kann und der natürlich irgendwo damit zusammenhängt, dass, ja, dass die Synergie noch nicht hundertprozentig da ist, vor allem mit einem Wiggins, dass sie sich einfach ähnlich bewegen, sich manchmal so ein bisschen auf den Füßen stehen hier und da. Und wenn sie das ein bisschen besser drin haben, was einfach noch, was weiß ich, 20, 30 Spiele dauern darf und auch dauern wird, dann bin ich mir sicher, dass er wieder den Weg an die Linie findet, da effizient sein kann und defensiv einfach seinen Impact hat. Dann haben sie das Beste aus beiden Welten. Das ist schon okay. Von daher finde ich den Weg auch nicht falsch. Er tut mir als Jimmy-Fan primär natürlich nur ein bisschen weh, weil ich ihn einfach mehr im Spotlight sehen will. Aber ich glaube, fürs Team ist das wahrscheinlich schon das Richtige, was da gerade passiert.
Ja, ich bin einfach gespannt. Ich finde es gerade wahnsinnig schwer, die Timberwolves zu projecten so für die nächsten Wochen, weil einerseits überperformen sie definitiv oder haben überperformt, aber andererseits rechnet man natürlich auch damit, dass sie sich immer besser einspielen werden und tendenziell eher so ein bisschen mehr an Qualität dazugewinnen werden. Andererseits gucke ich dann wieder zur Bank und sehe da, dass die auch schon wieder ein bisschen auseinanderbröckelt. Jamal Crawford trifft seinen Dreier aktuell ganz gut, ansonsten macht er ja das, was Jamal Crawford halt so macht. Shabazz Muhammad ist aktuell so ein bisschen so eine Enttäuschung. Bjelica hat sehr stark geliefert bisher, ist halt die Frage, wie da weiter so die Contributions kommen werden, und wie gesagt, sobald da eine Verletzung mal ist, und da gucke ich gerade mal zu so einem Jimmy Butler, stell dir mal vor, der würde 6 Wochen ausfallen, dann fallen die Wolves in ein tiefes Loch. Also ich bin ja vorsichtig optimistisch, sagen wir mal so. Aktuell sehen sie auf jeden Fall aus wie ein Playoff-Team, weil vor allen Dingen, wenn sie, und das ist ja auch eine Qualität, und gerade, wie gesagt, wenn man das mit den letzten Jahren mal nimmt, diese ganzen knappen Wins rauszugrinden, macht das halt mal. Genau wie es OKC in der letzten Saison gemacht hat, macht das halt erstmal. Das ist dann nicht unbedingt Glück und, oh ja, du outperformst so krass dein Point Differential und bist eigentlich viel schlechter. Das ist einfach eine Qualität von der Mannschaft. Und wenn die Timberwolves das aufrechterhalten können, wirklich immer die knappen Spiele für sich zu entscheiden, ja, dann sind sie auch wirklich besser, als ich vermutet habe.
Bin ich absolut dabei, bin natürlich vorsichtig hyped, weil auch einige meiner Bold Predictions mit einer guten Saison der Timberwolves einhergehen. Insofern, ich habe auch, glaube ich, auf Tom Thibodeau als Coach of the Year getippt oder gehofft zumindest. Also auch das wird nur funktionieren, wenn die Timberwolves ansatzweise so weiter gewinnen können, wie sie es bisher tun. Da glaube ich auch noch nicht hundertprozentig dran. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Aber klares Playoff-Team, wie wir sie gesehen haben, das sieht auf jeden Fall bisher so aus, als sollte das realistisch sein. Zu meinen Bulls will ich gar nicht so ewig viel sagen, weil wir einfach den Einspieler noch nicht gemacht haben, weil ich den Einspieler noch nicht gemacht habe.
Nee, dann werden wir es auch nicht machen. Ich möchte nicht drüber reden, weil ich finde es schwach, ich bin enttäuscht und ich bin auch ein bisschen wütend.
Oha, das war sehr, sehr deutlich. Dann rede ich jetzt leider nicht über die Chicago Bulls scheinbar. Naja gut, ich hatte mir ein bisschen was vorgenommen, aber gut, dann nicht.
Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, ob ich über die Jazz jetzt hier im Podcast so reden darf. Ich mach's ja immer jedes Mal, wenn was los NBA ist, da gibt's ja immer einen
Jazz. Darfst du. Jazz, aber nur, wenn ich auch noch drei Sätze über die Bulls sage.
Ja, selbstverständlich.
Stabil. Also meine Bulls, was soll man groß sagen, es ist die Road to Doncic, wie ich diese Saison betitelt habe. Dieser Hashtag, hoffe ich, wird sich langfristig durchsetzen. Ich arbeite dran. So wird die Rubrik heißen, bei der ich regelmäßige Einblicke in den Status quo der Bulls geben werde. Stand jetzt muss man nicht ewig viel dazu sagen. Mit Abstand schlechteste Offense der Liga. 2-6 ist der Rekord, sind damit mit schlechtestes Team der Liga, zumindest schlechtestes Team im Osten. Nur die Hawks sind mit 2-8 gerade noch schlechter und im Westen hast du halt die wahnsinnig schimmeligen Mavs und die Kings, die im Moment auch wieder ein Trainwreck sind. Ja, die Bulls sind offensiv eine Vollkatastrophe. Das war ein Stück weit zu erwarten, vor allem solange Zach LaVine irgendwie noch fehlt, auch wenn ich in den jetzt nicht meine ganz großen Hoffnungen setzen möchte, aber der zumindest offensives Talent mitbringt, mehr als der Rest des Rosters zusammen wahrscheinlich. Dafür muss man echt mal sagen, sneaky under the radar, spielen die richtig gute Defense. Also das ist tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Sie sind, glaube ich, irgendwie sechstbestes Team im Defensive Rating gerade, sind drittbestes Defensive Rebounding Team. Also die spielen knüppelhart, das finde ich positiv und das macht es mir leicht zu ertragen, dass einfach die Wins nicht da sind, weil auch Boogie in dem Overtime-Win oder nach dem Overtime-Win jetzt gesagt hat, dass sie wahrscheinlich das Team sind, was am härtesten spielt aktuell. Das ist erstmal positiv, also sie lassen wirklich alles auf dem Platz Nacht für Nacht und sind einfach schlecht. Also das ist gar nicht mal unbedingt klassisches Tanking, sondern das ist einfach ein reiner Qualitätsmangel, da ist einfach nichts da. Und wenn man da irgendwie ins Depth-Chart guckt, wer vor allem in der Guard-Rotation da rumläuft, das tut halt auch echt weh. Also ich mag so einen Jerry and Grant gerne in einer kleinen Rolle. Ich mag einen Justin Holiday und ich kann mich auch irgendwo in Teilen für einen Chris Dunn begeistern. Aber das ist einfach wahnsinnig wenig Qualität. Insofern ist es nicht erstaunlich. Lauri Markkanen natürlich irgendwie positive Überraschung, hat in den ersten 6 Spielen den All-Time-Rekord für Made Three-Pointers gebrochen. Also der Spieler, der in seinen ersten 6 Spielen die meisten Dreier getroffen hat, was natürlich auch daran liegt, dass früher nicht gar so viele Dreier geschmissen wurden. Also auch ein bisschen in Klammern setzen, den Hype. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Mal schauen, wann ein Zach LaVine zurückkommt. Was mich stört, ein Satz noch, ist tatsächlich, dass sie wahnsinnig langsam spielen. Und das war ja was ich vor der Saison gehofft habe, dass sie wirklich die Pace hochfahren. Sie sind, glaube ich, was Pace angeht, zweitlangsamstes Team der Liga im Moment. Das ist für mich aber nicht der richtige Weg. So erst recht, wenn Chris Dunn dein Point Guard der Zukunft sein soll. Die offensiven Qualitäten, die er hat, die kannst du an anderthalb Fingern abzählen, aber eines davon ist eben ein vernünftiges Transition-Game. Nicht sein eigenes Finish, aber zumindest eine vernünftige Court-Vision in Transition. Er ist relativ flink unterwegs. Da könnten sie eigentlich einen besseren Job machen, wenn sie ein bisschen schneller spielen würden. Zumal Fred Hoiberg einfach ein Typ ist, der im College immer hat schnell spielen lassen, der eigentlich so ein Pace-and-Space-System mag und das aktuell überhaupt nicht auf den Platz kriegt. Das ist für mich so ein bisschen der falsche Weg, so langsam zu spielen. Mal schauen, ob sie das noch ein bisschen korrigieren können. Die werden im Lineup noch weiter rumdrehen. Jetzt ist ein David Nwaba reingekommen, der mir defensiv gut gefällt, offensiv auch nicht ewig viel kann. Passt also ganz gut ins Team. Mehr muss man dazu nicht sagen. Die Bulls sind auf dem besten Weg in Richtung Luka Doncic oder wer auch immer da dann den guten Pick oder für wen der gute Pick dann genutzt werden soll. Aber da sieht's so aus, als wären wir locked and loaded auf einen der drei schlechtesten Records der Liga.
Das ist doch eine stabile Ansage und genau das, was du erhofft hast. Von daher sehr rund. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, halt genau diese Thematik und das wird auch ein Dilemma für Fred Hoiberg sein. Er guckt sich seinen Kader an, sein Spielermaterial und stellt natürlich fest, eigentlich müsste unsere Identität sein, ein knallhartes Defensivteam zu sein. Robert Lopez ist ein guter Verteidiger, Chris Dunn natürlich mit seiner Block- und Steal-Rate für einen Point Guard gehört da zum elitären Kreis und die haben ja auch sonst einfach, wie du schon sagst, Jungs, die motiviert sind und die einfach hart spielen wollen. Aber andererseits ist jetzt mal die Zeit angelangt, wenn Fred Hoiberg längerfristig der Trainer sein will, dass er halt auch mal das coachen soll, was er scheinbar kann. Und auch wenn das Spielermaterial aktuell dafür nicht geeignet ist, mein Gott, du willst doch eh schlecht sein. So. Also zumindest für die paar Jungs, die auch in den nächsten 3-4 Jahren noch im Kader sind, wäre es ja irgendwie eine schöne Sache, wenn du das System so ein kleines bisschen schon etablierst. Also, naja, muss man mal gucken. Ich bin gespannt. Ich wollte auch noch mal reindiven, was so die On-Off-Stats angeht von dem Lauri Markkanen, der scheinbar auch defensiv zumindest keine Vollkatastrophe sein kann, wenn es auch so gut mit ihm funktioniert, weil er ja natürlich viele Minuten spielt. Also das ist positiv, offensiv gefällt er mir, die Skills, die er hat, sind real, ist die Frage, wie viel er einfach noch entwickeln kann nebenher, wenn er da noch ein bisschen was kommt, dann ist er ein richtig, richtig, richtig guter Mann und dafür, dass die Bulls so viel Kritik einstecken mussten, halt für diesen Move, dass sie unbedingt Markkanen an 7 haben wollten, das war ja ihr eigener Pick quasi, auch wenn das im Trade entstanden ist, die Wolves haben nicht Markkanen selber gepickt und ihn dann zu den Bulls geschickt, es waren die Bulls, die ihn unbedingt haben wollten und zumindest das scheint sich aktuell so ganz gut auszuzahlen.
Definitiv, also dafür kriegen sie von mir einige Pluspunkte auf der Seite, die allerdings gleichzeitig in dem Salary-Move Jordan Bell nicht zu nehmen wieder genullt werden. Also das war tatsächlich eine der dümmeren Aktionen der jüngeren Franchise-Geschichte.
Kann man jetzt aber schon so sagen, ja.
Mehr will ich dazu nicht
verlassen. Real aus.
Absolut. Lass mich wissen, wie du zu deinen Jazz stehst, die jetzt 2 in Folge verloren haben, stehen, glaube ich, bei 5-5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wie sieht's aus? Also wie ist das Fazit, das kurze Fazit nach 10 Spielen? Alles in Lot oder Probleme hier und da? Was ist so dein Take?
Es ist ein kleines bisschen schwierig. Es wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, jetzt für Hater zu kommen und zu sagen, ja, ist doch genauso, wie ich es gedacht habe. Die Jazz sind defensiv gar nicht so gut. Die sind 10. gerade im Defensive Rating. Und Ricky ist jetzt auch wieder so wie vorher, ist total schlecht so. Aber es war halt Thema kleine Sample Size durch das Rocket-Spiel, was einfach natürlich einmal James Harden-Faktor und dann war es einfach ein defensiver Aussetzer. Die waren einfach nicht da in dem Spiel. Da sind sie jetzt von Platz 3 auf Platz 10 geflogen innerhalb von einem Spiel. Also vorher war diese elitäre Defense, die ich gesehen habe, die du natürlich auch gesehen hast, die war da, die ist da und die ist auch definitiv real. Aber selbstverständlich ist rein offensiv einfach noch so viel Luft nach oben, gerade in den Spielen. Also es ist einfach eklatant, dass sich ein Team jetzt auch gerade in den letzten Spielen einfach verdammt oft auf einen Rookie, der Donovan Mitchell heißt, und auch wenn er mega geile Highlights hat, glaube ich, um und bei, weiß ich nicht, 34% aus dem Feld gerade schießt, dass sie ihn als Go-To-Guy aktuell sehen. Also das kann mir in dem Kampf und die Playoffs einfach nicht so richtig gut gefallen. Und da wird es einfach immer wieder wichtiger sein, dass die Jazz sich besser einspielen, dass Rudy Gobert, Ricky Rubio Pick and Roll ist nach wie vor eine Katastrophe und produziert reihenweise Turnover. Wie gesagt, also locker 70% der Turnover von Ricky sind Pässe zu Rudy Gobert, das haut gar nicht hin. Joe Ingles ist natürlich dieser absolute X-Faktor, wenn der ein super Spiel hat, ist alles Lacho, wenn der mal nicht so liefert, hast du auch schon Riesenprobleme und Joe Johnson fehlt gerade. Das ist einfach so die Sache. Was Ricky persönlich selber angeht, macht es mir ein kleines bisschen Sorgen. Das habe ich auch heute bei YouTube kurz mal angesprochen. Man merkt halt, dass er das nicht so richtig kann, zumindest aktuell, einfach wieder so den Schalter umzulegen. Jetzt hatte er 2 Spiele, da hat er versucht, aggressiv zu sein, aber es hat einfach nicht hingehauen. Und er kriegt es gerade nicht hin, dann irgendwie wieder zu sagen, ja okay, scheiß drauf, dann bin ich einfach wieder ein bisschen mehr Pass First und schnapp mir heute meine 14 Assists. Das haut gar nicht hin, so wie jetzt im letzten Spiel, da hatte er, glaube ich, 10 Punkte, 2 Würfe überhaupt nur getroffen, also zumindest 2 Field Goals und dann mickrige 3 Assists dazu und dafür wieder ein paar Turnover. Also das kann einfach nicht sein und das gefällt mir aktuell nicht so gut. Aber ich glaube auch da, dass er sich da so ein bisschen eingrooven muss und dass das natürlich einfach eine ungewohnte Situation ist. Das verlangt ihm viel ab, gerade offensiv so aggressiv zu sein, und ich hoffe, dass er so auch wieder, was du eben bei Jimmy Butler gesagt hast, so the best of both worlds, dass er das hinbekommt, und dann ist Ricky, der gerade auch wirklich kein Impact-Player für die Jazz ist, also tatsächlich von den Jungs, die irgendwie einen neutralen Record mit ihrem Team haben, hat er so individuell eins der schlechteren Box-Plus-Minuses zumindest, und dafür ist er eigentlich auch mal bekannt, dass er einen positiven Impact auf sein Team hat, ist aber glaube ich, eine Sache, die sich, wie gesagt, das wird alles noch kommen und ich mache mir relativ wenig Sorgen um ihn.
Kann ich gut nachvollziehen. Will nur noch 2 Takes hinten ranschieben. Zum einen, deine Bold Prediction, dass Ricky Rubio die Liga in Assists anführen wird, ist abgefahren, würde ich mal behaupten.
Das
wird
die ist durch.
Jetzt schon sehr, sehr, sehr eng. Und dann den Fun Fact, oder was heißt Fun Fact? So fun ist ja gar nicht, den Sad Fact, wenn man so will. Du hast die Turnover angesprochen. Wenn man Turnover Percentage nimmt, also ein bisschen eine relative Bemessungsgrundlage, sind die Jazz im Moment das Team, was die meisten Turnover produziert. Was extrem, extrem seltsam ist, wenn man sich im Gegensatz dazu die Pace anguckt. Sie sind das Team, was am drittlangsamsten ein Spiel und da wirklich nur marginal schneller in Anführungsstrichen als die Bulls und Kings. Also spielen im Prinzip unfassbar langsam und produzieren trotzdem sehr, sehr viele Turnover. Normalerweise, muss man kein großer Fachmann sein, geht das in die entgegengesetzte Korrelation im Sinne von, wenn du wahnsinnig schnell spielst, wirst du relativ viele Turnover produzieren und andersrum. Also normalerweise muss ein Team, was so langsam spielt wie die Jazz, relativ wenig Turnover produzieren. Und wenn die Korrelation andersrum funktioniert, dann hast du da ein Problem. Das sind eben genau diese Rubio und Gobert Pick-and-Roll-Situationen, in denen wahnsinnig viele Turnover entstehen. Das wird sich über die Saison korrigieren. Da muss man jetzt ja auch kein Jazz-Fan für sein. Das wird sich, wenn die Mechanismen, die Abläufe, die Sweet Spots bekannter sind, ein neuer Starting Point Guard ist nun mal wahnsinnig viel Veränderung und erst recht einer, der irgendwie auch einen sehr eigenen Style von Basketball spielt. Das wird halt dauern, bis da die Mechanismen greifen und sie die Turnover in den Griff bekommen. Dann wird das Offensive Rating von alleine besser sein. Dann wird auch das Defensive Rating besser sein, weil du nicht mehr so viel Transition zulässt. Insofern wird sich das alles, glaube ich, wieder korrigieren. Da haben sie einfach noch ein bisschen ein bisschen Anpassung zu tun. Von daher kann ich schon verstehen, dass du da nicht wahnsinnig viele Sorgenfalten hast. Mit 5-5 sind sie okay in die Saison gestartet. Hat ja auch niemand davon geredet, dass die Jazz irgendwie 60 Wins holen. Das ist schon soweit in Ordnung. Da ist halt noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ähnlich wie bei den Timberwolves, die halt ein bisschen outperformed haben und die Jazz vielleicht ein bisschen underperformed bisher, was den Rekord angeht. Mein Gott, also was reines Net-Rating angeht, sind sie sehr, sehr eng beieinander beide und die Wolves haben halt ein bisschen mehr rausgeholt. So ist es manchmal. Ich glaube, man muss sich als Jazz-Sympathisant keine riesen Sorgen machen. Das sieht schon soweit, finde ich, ganz okay aus dafür, dass du halt einen neuen Starting-Point-Guard hast und dein Superstar weg ist. Also ganz ehrlich, das hätte auch deutlich schlimmer losgehen können.
So ist es. Hast du sehr richtig zusammengefasst, das mit den Turnovern ist selbstverständlich der Hauptpunkt aktuell. Da stelle ich mir längerfristig, oder wenn du jetzt mal die 10 Spiele rausrechnest und wir starten irgendwie ab jetzt und fangen an zu rechnen, dann glaube ich, dass die Jazz definitiv ein Team sein können, was da irgendwie mindestens Durchschnitt ist. Und eigentlich würde ich da gerne ein Top-10-Team sehen, wenn du schon die Pace ansprichst. Aber aktuell hast du halt 2 Turnover-Maschinen mit Donovan Mitchell und Ricky, hauptsächlich den Ball in der Hand. Auch da hoffe ich, dass Rodney Hood immer mehr reinkommt, der Phasen hat, aber nicht annähernd das liefert, was viele irgendwie in ihm gesehen haben. Auch Thema Most Improved-Kandidat, da liefert er noch sehr wenig. Aber wenn das kommt und wenn du dir vorstellst, die Jazz hätten nicht diese ganzen Turnover produziert, dann reden wir wahrscheinlich auch eher von einem 7-3-Team gerade.
Ja, absolut. Also das haben wir auch, glaube ich, im letzten Podcast schon mal kurz thematisiert, dass die Jazz sicherlich aktuell näher am Floor als an der Ceiling sind. Und wenn da trotzdem ein 5-5 steht und es tendenziell besser werden sollte ab jetzt, dann kann man da eigentlich ganz guter Dinge sein.
Ja, so ist es. Dann haben wir es doch, glaube ich, ganz gut abgehakt und können jetzt sehr gerne, weil ich auch wirklich schon nass geschwitzt hier sitze, einfach mal nochmal schön das ausklingen lassen mit einer Runde Off-Topic, und zwar Kaffeeklatsch. Und weil der Einspieler so schön ist und so schön lang ist, lass ihn jetzt einfach direkt laufen, dann kann ich mal eine Weile durchpusten.
So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen...
Junge, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
Erklär mal kurz die Rubrik, bei hier hat's ja gerade geklingelt, ich muss irgendwen reinlassen, ich bin gleich wieder da.
Ach Gott, die Post kommt anscheinend erst um 18 Uhr. Ja, der eine oder andere wird wahrscheinlich ein bisschen verwundert sein und nicht so richtig was damit anfangen können. Tatsächlich ist Kaffeeklatsch eine unserer 2 Off-Topic-Rubriken, wenn man so will, die wir irgendwann mal erfunden haben, weil wir zwar primär über die NBA reden, aber nicht nur, sondern uns auch einfach hier ein bisschen über alltägliche Dinge des Lebens austauschen wollen und auch gerne ein bisschen unterhaltsam mal unterwegs sein wollen. Von daher ist mal irgendwann Kaffeeklatsch entstanden. Das Prinzip ist relativ simpel. Ich habe Kaffeeklatsch in diesem Fall vorbereitet für Dirk, habe 3 Headlines rausgesucht, die so in den letzten Tagen in jüngerer Vergangenheit im weitesten Sinne durch die Medien gegangen sind. Dinge, die passiert sind, die mir aufgefallen sind. Kann Sportrelation haben, kann politisch sein, kann irgendwie aus dem Unterhaltungsbereich kommen. Geht häufig wirklich eher so in diese Gala, bunte Bild.de-Richtung. Also ein bisschen, ja, nicht hundertprozentig gesellschaftsrelevant, aber ab und an streuen wir auch mal wirklich ein ernstes Thema ein. Ich präsentiere Dirk gleich nur die Headlines, 3 Stück an der Zahl. Dirk sucht sich eine davon aus und über dieses Thema werden wir dann entsprechend uns ein bisschen austauschen und drüber reden. Insofern habe ich jetzt 3 Themen vorbereitet, 2 davon sind leider Gottes für die Tonne. Bin gespannt, wie Dirk heute unterwegs ist, auf was er Bock hat. Ich glaube, ich habe eine bunte Mischung vorbereitet und hoffe einfach, dass der Cash schon wieder da ist, damit wir jetzt eine Runde Kaffeeklatsch machen können. Okay, offenbar ist er noch nicht wieder da. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann weiß ich auch nicht, könnte ich noch einen Schwank erzählen, was in meinem Leben gerade so los war? Also Dirk wird es wahrscheinlich auch interessieren, muss ich ihm dann vielleicht nochmal irgendwie, ja, privat erzählen. Also beim Kaffeeklatsch vorbereiten bin ich echt über verschiedene Dinge gestolpert heute, die an mir vorbeigegangen sind. Was daran liegt, dass ich im Moment auch einfach viel an meiner Masterarbeit hänge. Das hat der ein oder andere jetzt, glaube ich, auch mitbekommen. Versuche bis zum Jahresende meine dämliche Masterarbeit geschrieben zu haben. Wer sowas schon mal gemacht hat, mein Gott, also man wusste oder ich habe mir vorher gedacht, dass es echt ein Struggle ist, dass es so eine Vollkatastrophe ist und so ein nerviges Thema hätte ich nicht gedacht, aber gehört wohl irgendwie auch dazu. Von daher, ja, muss man da wahrscheinlich durch. Kriege dementsprechend nicht ewig viel von der Außenwelt mit. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man sich dann so ein bisschen abkapselt und einigelt und nicht mehr wirklich was, ja, davon mitbekommt, was so in der Klatsch- und Ratschwelt los ist. Vor allem kriege ich das normalerweise eigentlich auch nicht wirklich mit. Nicht wahnsinnig interessant. Dementsprechend ist es immer echt ein Struggle, Kaffeeklatsch vorzubereiten. Also irgendwie eine NBA-Gaming-Rubrik sich zu überlegen, ist deutlich einfacher, weil einen das Thema im Zweifel sowieso interessiert und man nur schauen muss, dass man was findet, was der andere nicht wahrscheinlich eh schon auf den gängigen Seiten Bleacher Report und Co. irgendwie mitbekommen hat. Von daher ist es echt immer schwierig, wenn man es bei Kaffee Clash macht. Aber ja, ich hoffe, ich habe einen vernünftigen Job gemacht und dann schauen wir mal, ob der gute Dirk gleich wieder da ist.
Yo, da bin ich wieder. Ich muss mir auf jeden Fall im Nachhinein mal reinziehen, was du jetzt da alles so viel Quatsch erzählt hast. Aber ja, kriegen wir auf jeden Fall hin und ich freue mich jetzt auf Kaffee Clash und bin sehr, sehr gespannt, weil du mir schon erzählt hast, dass du heute ausnahmsweise, was ja eigentlich immer ein Dilemma ist bei Kaffee Clash, man muss sich halt mit dem ganzen Schrott auseinandersetzen und du hast ja scheinbar drei heiße Themen, über die du tatsächlich über alles würdest du gerne reden, aber ich muss mir jetzt ja eins aussuchen. Also von daher bin ich sehr gespannt.
So ist es. Also was ich gerade auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass du safe bist als Podcast-Partner an meiner Seite. Ich werde niemals einen Solo-Podcast aufnehmen. Das ist eine Vollkatastrophe, wenn man hier rumsitzt und vor sich hin seiert, nie eine Pause hat, nie eine Reaktion bekommt und hier so ins Off reinredet. Das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Also maximal seltsam. Von daher bin ich froh, dass du wieder da bist und hier wieder an meiner Seite bist. Ja, ich habe wirklich drei Themen rausgesucht, die jetzt keine Highlights sind, aber es ist ja sonst oft so, man sucht sich drei Headlines raus und hofft inständig, dass du die richtige wählst, weil man bei den anderen beiden Themen wirklich dünn ist und nicht wirklich drüber reden will. Jetzt sind alle drei so, dass es ja für mich kein Problem wäre, wenn du dich dafür entscheidest. Also kein Druck, ich hau dir jetzt drei Headlines raus und dann geht das los. Bist du bereit?
Hört sich sehr gut an.
Headline Nummer 1 lautet simpel: Namens Chameleon Sean Combs hat sich schon wieder umbenannt.
Na, finde ich interessant. Finde ich gut.
Habe ich mir schon fast gedacht. Headline Nummer 2. Rezeptur verändert. Nutella nicht mehr so wie früher.
Finde ich tatsächlich auch spannend irgendwie. Ich weiß nicht warum.
Habe ich aber mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Und Headline Nummer 3. Werbung, Pannen, Peinlichkeiten. Steffen Henslers kurioser Sieg.
Oha, jetzt hast du mich auch da so ein kleines bisschen gepackt.
Also ja, das habe ich mir gedacht. Das war meine Hoffnung, dass ich dich mit allen drei so ein bisschen hooken kann.
Also du, ich kann eigentlich keinen Fehler machen. Du meinst, alles ist stabil, ne?
Alles ist für mich okay, ja.
Aber ich weiß es echt nicht. P. Diddy, Puff Daddy, was kann da noch groß gekommen sein? Ich hoffe, das wäre jetzt irgendwie kein Downer. Nutella-Rezeptur hört sich unspektakulär an, aber wenn du meinst, es lohnt sich irgendwie. Aber den Hänsler, oh, ich weiß es nicht, tut mir leid.
Ja gut, dann machen wir keinen Kaffeeklatsch heute, oder was ist die Lösung? Also, wirf eine Münze mit drei Seiten, keine Ahnung.
Sarah, sag mal nicht. 1, 2 oder 3? 3, sie hat 3 gesagt, wir nehmen den Hänsler.
Oh, das ist ärgerlich.
Nein!
Nein, das ist okay, aber es war auf jeden Fall mein least favorite von diesen drei, aber es ist völlig
nee, dann will ich Nutella haben.
Okay, dann kriegst du Nutella. Wir können auch einfach heute mal eine Ausnahme machen und über alles ein bisschen reden, wenn wir Lust haben. Also vielleicht gehen wir heute mal einen anderen Weg.
Finde ich auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Also dann machen wir erstmal, fangen wir an mit Nutella. Tatsächlich, ich bin über die Headline gestolpert heute Morgen, wahrscheinlich auf bunte oder gala.de, ich weiß es nicht, in meiner tiefen Klatsch- und Ratsch-Recherche. Es ist tatsächlich so, die Verbraucherzentrale, ich habe vergessen, welche es war, aber eine Verbraucherzentrale in Deutschland hat mehr oder weniger herausgefunden, dass Nutella die Rezeptur geändert hat. Irgendwie zum ersten Mal seit...
Geht es um Palmöl?
Also zum ersten Mal irgendwie seit dem Mittelalter, glaube ich, hat Nutella die Rezeptur geändert. Es ist Punkt 1 etwas heller geworden. Also man soll das tatsächlich sehen können, dass die Farbe sich geändert hat. Warum? Sie haben den Anteil von Magermilch erhöht. Also vorher waren 7,5% Magermilch drin, jetzt 8,7%. Dafür ist weniger Kakao drin. Wahrscheinlich ist es deshalb irgendwie auch ein Ticken heller geworden. Problem ist, sie sagen nicht wirklich, warum. Also es gibt nicht wirklich die Begründung. Man geht natürlich davon aus, dass es irgendwie mit Palmöl zusammenhängt, weil das einfach ein verdammt kritischer Rohstoff ist, den man möglichst vermeiden sollte. Kleine Randnotiz, wenn man es kann, möglichst wenig Palmöl verwenden, ist auf jeden Fall gut. Aber Nutella oder beziehungsweise Ferrero als Hersteller lässt sich da nicht wirklich in die Karten schauen. Insgesamt etwas mehr Zucker drin, etwas weniger Produkt. Für mich war das im ersten Impuls wirklich eine mittelschwere Revolution. Ich habe mich gewundert, warum ich das in der Tagesschau nicht gehört habe, weil ich dachte immer, ein Produkt, was gut läuft, und ich glaube, dass Nutella gut läuft, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich habe nämlich ein bisschen Statistiken rausgesucht, wer wann, wie, wo, wie viel Nutella isst. Also finde ich sehr, sehr spannend. Fand ich sehr seltsam, dass man tatsächlich das anfasst, weil man kennt ja irgendwie den gemeinen Konsumenten, wenn man den so über einen Kamm scheren möchte. Hier bleibt halt alles, wie es ist. So, du kannst halt nicht Nutella verändern. Das ist halt so, als hätte der Balsenkeks auf einmal 53 Zähne oder 51. Das ist eine mittelschwere Revolution. Oder als würde Coca-Cola irgendwie ihr Packaging ändern oder ihr Produkt ändern. Kannst du eigentlich nicht machen. Also ich fand es spektakulär im ersten Impuls, dass tatsächlich Nutella hat sich verändert. Also ohne Scheiß, Mann, das ist doch wohl eine Nachricht. Nutella ist anders.
Ich tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich find's geil, dass ich jetzt offiziell die Bestätigung bekommen habe. Du sagst auch anfest und ich bin jetzt fest davon überzeugt, es ist was Regionales. Es ist tatsächlich mal eine Ausnahme. Wir sprechen ja eigentlich super Hochdeutsch, aber dieses Anfessen und anfest und so, das ist tatsächlich, glaube ich, was bei uns was dagegen kommt.
Habe ich anfest statt anfasst gesagt?
Ja, ach, tatsächlich. Ich mache das auch immer. Sarah kotzt das tierisch an, obwohl die, naja, sagen wir mal, viel mehr regionale Probleme hat. Gut, aber definitiv. Jetzt kommen wir zum wichtigen Thema. Ich bin ein bisschen schockiert und ich finde es auch krass, weil das hört sich halt echt nach so einem Eingeständnis an. Also es kann ja nicht gut sein, also tut mir leid. Einfach nur ein bisschen mehr Zucker rein und irgendwie mehr Magermilchpulver, was auch immer. Also ich konsumiere kein Nutella, es ist ein nicht veganes Produkt. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich diese Änderung nicht gut finden würde, wenn ich es denn essen würde.
Das ist halt genau das Ding, weil ich glaube wirklich, dass man sich da so dran gewöhnt hat, über die Jahrzehnte wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt, dass man einfach mit Veränderungen nicht gut klarkommt. Ich habe tatsächlich mich bemüht und habe das Statistische Bundesamt aufgesucht, beziehungsweise die Webpräsenz Statista, und habe ein bisschen rausgesucht, wie viele Nuss-Nougat-Cremes denn die Leute, die Deutschen so essen. Tatsächlich im Jahr 2016 haben 3% der Befragten angegeben, täglich, ich sag jetzt Nutella, es geht um Nuss-Nougat-Creme, aber die meisten werden Nutella essen. 3% essen es täglich, was ich schon mal krass finde. Ja. Jeden Tag Nutella ist auf jeden Fall echt eine Ansage. 10% essen es mehrmals pro Woche. 5% einmal pro Woche und so weiter. Und ein bisschen, ja, ein paar Ausdifferenzierungen noch. 27% sagen, sie essen es nie. Also ungefähr ein knappes Drittel isst nie Nutella. Und tatsächlich 10% mehrmals pro Woche. Hat mich ein Stück weit schockiert. Wundert einen aber irgendwie auch nicht, warum es so ein minimales Übergewichtsproblem in der Gesellschaft gibt, oder?
Also, ja, also verrückt. Nutella in Maßen ist ja jetzt schon okay, aber dass das an sich, natürlich, wenn man sich's die ganze Zeit gönnt und das so der Go-To-Guy fürs Brot ist morgens, dass das nicht unbedingt der beste Weg ist, das sollte, glaube ich, allen bewusst sein. Aber ich find's gar nicht mal so schockierend, die Zahlen. Also hättest du mir das so genannt als Over-Under, hätte ich fast sogar tendenziell das Over genommen, weil ich wirklich auch viele Leute kenne, die es schon sehr, sehr regelmäßig konsumieren.
Ja, es ist irgendwie so ein faszinierendes Produkt. Ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen damit beschäftigt, was so die besten Nutella-Fakes sind. Man kennt so, oder ich kannte zumindest
Nusspli.
Und Schokodu. Genau, das kennt man noch.
Schokodu.
Nussano habe ich gelesen. Das ist, glaube ich, auch so eine Billig-Eigenmarke von Lidl. Keine Ahnung. Auch da gab es einen Test von Stiftung Warentest. Und da ist tatsächlich rausgekommen, das Original soll am besten sein. Also angeblich ist Nutella tatsächlich nicht nur die bekannteste und erfolgreichste, sondern auch wirklich die beste Nuss-Nougat-Creme. Fand ich auch irgendwie spannend.
Das kann ich mir vorstellen. Also es ist tatsächlich schon ein Qualitätsprodukt. Natürlich immer so ein bisschen ärgerliche Geschichte gewesen, so Thema Palmöl und so weiter. Aber das ist ja, das ist ein Thema für sich selbst. Also mich kotzt das ja auch immer so mega an, gerade als Veganer und wenn man viele vegane Extra-Produkte konsumiert, selbst da, und man sollte ja meinen, dass die mal ein bisschen darauf achten, überall ist dieses scheiß Palmöl drin.
Ja, ist irgendwie verrückt. Also finde ich auch tatsächlich ein bisschen seltsam, dass gerade ja in einer Ernährungsform, wo man irgendwie sich zumindest mal bewusster ernährt, wie auch immer man das jetzt findet, aber irgendwie ein bisschen reflektierter damit umgeht, dass man halt trotzdem die Produkte vollrotzt mit Palmöl. Also da muss doch mal irgendjemand eine Idee haben, wie man das ersetzen kann durch irgendwas Vernünftiges. Keine Ahnung, was weiß ich auch nicht, Pommes. Aber irgendwie, man muss doch Palmöl mal ersetzt kriegen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Ey, die Menschheit fliegt auf den Mars oder so ähnlich. Landet auf dem Mond, ja, Carrie Irving, die Menschheit war auf dem Mond, man glaubt es kaum, aber schafft es irgendwie nicht, Palmöl zu ersetzen, das ist doch seltsam.
Das ist seltsam, aber kommen wir nochmal kurz zu Nutella zurück, zu dem, das, die oder dem Nutella.
Nein, darüber wird nicht diskutiert, das heißt das Nutella und das ist einfach fact only, ohne Scheiß. Also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass es die Nutella heißt, das macht einfach hinten und vorne keinen Sinn.
Naja, wegen die Nuss-Nougat-Creme, mein Freund, und ich weiß gar nicht mehr, was
ist mir
ich
schon
sage,
klar.
Ehrlich gesagt. Aber die, sage ich die Nutella? Ich weiß es nicht, ist mir jetzt ehrlich auch gesagt egal. Was mich jetzt interessiert ist, gab es einen Outrage, also gab es wirklich negative Reaktionen darauf, war es bei Twitter irgendwie ein Trending Topic, was sagen die Leute dazu?
Es war natürlich bei Twitter ein Trending Topic, da kann man tatsächlich heutzutage die Uhr danach stellen, dass irgendwie auf Twitter das dann, ja, große Wellen schlägt und dass der Kanal ist, wo die Leute auf die Straße gehen, also im übertragenen Sinne. Die Leute gehen halt einfach nicht mehr auf die Straße, es wird heutzutage nicht mehr demonstriert, sondern es werden Online-Petitionen unterschrieben oder Hashtag-Tweets auf Twitter rausgehauen und so seinen Protest ausgedrückt. Ich habe jetzt natürlich nicht jeden Tweet lesen können, aber es gab eine große Protestserie tatsächlich von Leuten, die das aber auch so reflektiert, wie es nur irgendwie geht, gemacht haben. Halt so, hey, warum ändert ihr das jetzt? Das war gut so, wie es ist. Ich mochte das so. Also das war ungefähr das inhaltliche Niveau der Kritik. Gab tatsächlich auch ein bisschen Lob irgendwie von Leuten, die, ja, die gesagt haben, ey, ganz cool, dass ihr da irgendwie versucht, auf Palmöl zu verzichten, in Klammern, falls das denn überhaupt der Anlass ist, weil sie da nicht sehr transparent sind. Also Thema Öffentlichkeit, Arbeit, man weiß halt einfach nicht so ganz, warum sie es verändert haben. Man geht so ein bisschen davon aus, dass es das ist, aber so richtig wissen tut man es nicht und es ist halt immer noch tonnenweise Palmöl drin, also so richtig, ich weiß noch nicht so ganz, was ich daraus machen soll. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage mal ein bisschen darauf achten, ob es wirklich heller geworden ist, also dass man wirklich auch noch die Farbe verändert, das finde ich spektakulär. Das muss ja jetzt ja wirklich dann ins absolute Durchfallbraun gehen.
Das ist auch nicht positiv eigentlich. Eigentlich war es so dieses schöne, dunkle Braun, was auch so ein bisschen so ein Lebensgefühl vermittelt hat. Dass man das mal über ein dunkles Braun sagen kann. Auch sehr schön. Nee, dann ist es jetzt ja natürlich für dich der Auftrag, den Geschmackstest offiziell zu machen und auch ein Review irgendwie zu schreiben, sei es bei Twitter oder wo auch immer, wo du das raushaust. Du bist ja noch...
Alter, ich gehöre zu den 27%, die nie angekreuzt hätten. Ich esse kein Nutella. Also das ist ja, da auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner. Ja,
stimmt.
Ja, im Namen der Wissenschaft kann ich das machen, ja.
Ja, okay. Spätestens Sarah wird das auf jeden Fall machen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Ja, stabil. Dann machen wir ein kleines Segment mit Sarah als Gast, die hier eine Revision von dem neuen Nutella macht. Ja, das gefällt mir gut. Finde ich
sehr gut. Dann möchte ich jetzt aber noch kurz wissen, wie P. Diddy jetzt heißt. Komm.
P. Diddy heißt jetzt tatsächlich Love bzw. Brother Love. Also absolut spektakulär. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt wieder passiert ist. Wenn man sich mal so ein bisschen durch die Historie seiner Namen klickt, sind wirklich stabile Sachen dabei. Also die meisten kennt man irgendwie in den 90ern Puff Daddy. Dann war er mal kurz einfach nur Sean Combs. Also hat er einfach als Künstlernamen sich überlegt, ich nehme einfach meinen Vor- und meinen Nachnamen. So richtig innovativ. Dann war er zwischendurch kurz Puffy. Dann war er Swag, das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Dann war er Puff Diddy, dann war er P. Diddy und jetzt ist er Love bzw. Brother Love. Also finde ich irgendwie, ja, bisschen seltsam und will da eigentlich jetzt natürlich auch nicht in epischer Breite drüber reden, was eigentlich meine übergeordnete Frage war, weil auch da so ein bisschen NBA-Transition da ist. Die große Frage, darf man sich ohne Scheiß seinen Nickname einfach selbst geben oder muss der einem nicht gegeben werden? Das ist ja immer die große Frage, darf ich sagen, nennt mich so und so, wenn ich in die NBA komme oder muss ich mir den nicht irgendwie verdienen? Müssen nicht Externe sagen, ey, du heißt jetzt Brother Love oder was? Oder kann man einfach ab einem bestimmten Status sagen, Leute, ich heiße jetzt Monster Dick und nennt mich einfach so, fertig? Also geht das?
Arne Tegen heißt jetzt Monster Dick. Das gefällt mir ganz gut. Naja, ich weiß es nicht. An sich ist da natürlich die ganz klare Antwort, dass man den sich nicht selbst geben kann. Und ich habe persönlich, da habe ich mit Sarah letztens auch nochmal drüber gequatscht, ich habe echt so ein bisschen eine Abneigung entwickelt gegenüber Leuten, die sich selber dann halt auch so diesen Spitznamen geben und dann unbedingt irgendwie so genannt werden. Ich kenne viele Lukasse und die sich dann wieder irgendwie dann auf einmal Louis taufen oder was auch immer. Oha. Und sowas gefällt mir überhaupt nicht. Also bleib einfach straight bei deinem Namen. Ich habe natürlich mit meinem Dirk jetzt auch nicht mehr so krass viel Spielraum wahrscheinlich, was Variationen angeht. Aber ich mag das persönlich nicht. Wenn wir bei der NBA sind, habe ich letztens irgendwo im Podcast die Diskussion mitbekommen über LeBron James, weil, glaube ich, der King eventuell auch von ihm kam. Aber wenn das so ist, dann muss man da ja zum Beispiel eine ganz klare Ausnahme machen, weil der Spitzname ist angebracht und wenn er sich den selber gegeben hat, finde ich das bei ihm und vor allen Dingen auch zu diesem Zeitpunkt absolut okay.
Wundert mich natürlich nicht, dass es da keinerlei Kritik gibt. Ich würde aber auch sagen, so ist schwer die Grenze zu ziehen, aber ab einem bestimmten Level an, weiß ich nicht, an Qualität oder an Öffentlichkeit darf man das. Also ich finde, wenn du als Rookie in die NBA kommst, da kannst du es halt nicht bringen, egal wie gut du bist, da kannst du nicht sagen, jetzt nenn mich so und so. Wenn du dann aber ein bestimmtes Level hast und wirklich zur absoluten Crème de la Crème gehörst, dann finde ich es auch irgendwie legitim zu sagen, jetzt nennt mich bitte so und so. Ich bin gespannt, wenn deine Musikkarriere wirklich richtig ans Rollen kommt, welchen Weg du dann gehst. Also ob du da schon was in der Schublade hast, was du dann einfach rausholst und dann irgendwie groß an die Öffentlichkeit nimmst, ihr könnt Dirk Funk jetzt so und so nennen, will ich von dir gar nicht wissen, will ich mich einfach überraschen lassen, denn die Frage ist ja nicht, ob der Durchbruch kommt, sondern wann, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Oh Gott, ja, alles klar, also, ja, wir lassen uns einfach so stehen, also, ich möchte ja, jetzt auch, wir dürfen jetzt die Regel nicht komplett brechen, also den Hänsler ja, sparen wir uns auf, du kannst den meinetwegen so ein bisschen als Loophole das nächste Mal wieder in die Verlosung werfen, also das Thema wird dann mit Sicherheit auch noch irgendwie, also vielleicht ist es nicht mehr aktuell, aber ich finde es dann immer noch interessant, aber wir müssen so ein bisschen straight bleiben und wir haben gesagt, ja, wir müssen uns entscheiden, okay. Also fällt der Hänsler jetzt hinten runter, wir haben jetzt auch schon solide Minuten abgerissen und ich bin wie gesagt durch, also ich muss jetzt zusehen, dass dieses scheiß YouTube-Video noch hochgeladen wird, dann muss ich den Podcast hochladen und dann ist auch der Tag irgendwann mal vorbei. Morgen werde ich mal ein bisschen Pause machen. Also morgen wird es nichts bei YouTube geben. Warum lädt Arne den Podcast denn nicht hoch, höre ich hier gerade?
Kann er sehr gerne machen. Wenn er die fertig ausgerenderte MP3 bekommt, dann kann er dir das gerne abnehmen. Das bietet er dir hier live on air an.
Der Vorwurf kam natürlich nicht von mir, das hat man, glaube ich, mitbekommen.
Habe ich gehört.
Also, Shoutout an Dailan. Shoutout an Krügo.
Wer ist
Shoutout
das?
An Da Vögli.
Wer ist Dailan?
Das ist eine Wissenslücke.
Okay, ich hab's befürchtet. Wahrscheinlich wieder irgendwie. Ist es wieder irgendein Cloud-Rap-Assi, den ich nicht kenne?
Nein,
oder ist es was Wichtigeres?
Ist es okay. Sehr wichtig.
Ich werde googeln. Ach,
wir müssen noch tippen. Komm, bevor wir es wieder vergessen haben.
Oh, du hast recht. Du hast recht.
Im ersten Monat haben wir uns ja scheinbar unentschieden getrennt. Ich weiß gar nicht, der gute Benjamin, schaut an ihn, übernimmt das ja gerade für uns. Tatsächlich sehr nett von ihm. Führt da so ein bisschen Buch, was unser Tippspiel angeht. Ist natürlich Absolut. Ganz schön, wenn jemand in der Community sich da bereitstellt, uns ein bisschen Arbeit abzunehmen. Also haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ja, deswegen weiß ich aber auch nicht, wie es steht. Von daher kann der Benjamin.
Du bist auf jeden Fall im November in Führung, definitiv. Yes. Also da bist du vorne. Ich weiß nicht, wie weit, ich glaube sogar relativ deutlich. Also da habe ich noch nicht viel gerissen bisher. Shit.
Und übrigens, unsere Community kann auch dem guten Arne Tegen noch mal ein bisschen Druck machen, weil der hat noch eine Tippspielbestrafung wirklich auszulösen. Aber ich glaube, das machen wir einfach das nächste Mal, wenn wir uns gemeinsam sehen, weil ich würde dich gerne dabei filmen, wie du in einem 80s Disco-Outfit zu McFit gehst und dich mal so richtig mit ein paar Curls so richtig schön aufpumpst.
Ich gehe zu High Five, Bruder, nicht zu McFit, aber das machen wir gerne, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dann lass uns tippen. Heute ist auf jeden Fall nix, was man tippen möchte, oder? Möchtest du Nets gegen Suns
tippen? Pacers, das ist doch fast schon ein Topspiel. Und Nix Magic auch, Alter, das ist doch richtig.
Ach, warte, dann bin ich scheinbar irgendwie im falschen Park angekommen.
Ich bin völlig verrutscht, ups.
Du bist verrutscht. Also heute haben wir Celtics Hawks, das möchte, glaube ich, keiner. Nets, Suns, weiß ich nicht, möchtest du auf die Suns gehen? Weil ich gehe auf die Nets, im Zweifel nicht. Heat Warriors auch nicht.
Doch, dann das nehme ich. Wenn ihr mir das anbietet, nehme ich's.
Ja, dann nimm es. Dann geh auf die Suns, ich geh auf die Nets. Dann kann der liebe Benjamin das auf jeden Fall schon mal einloggen. Und dann gucken wir, ob wir morgen noch zwei Spiele
Komm. Gibt es den Turnaround? Ich sage nein. Ich glaube, es gibt
die Rache. Du gehst auf die
Bucks? Ja. Ich glaube, es gibt die Rache. Jani wird, nachdem er ja wirklich absolut eine Slump hat mit wahrscheinlich so 27 Punkten per Game in den letzten 4 Spielen, wird er jetzt wieder ausbrechen und ich glaube, LeBron macht dicht. Tyronn Lue wird danach gefeuert, weil das eine 50-Punkt-Niederlage gibt und das würde ich mir wünschen.
Gefällt mir gut, dann gehe ich da natürlich neben die Einladung, wobei ich weiß gar nicht, ob es eine Einladung ist, aber ich gehe trotzdem einfach mal auf die Cavs und vielleicht ist es ja mal wieder so ein vermeintliches Topspiel, wo sie einen kleinen Statement-Win raushauen wollen und geben sich mal ein bisschen Mühe, von daher gehe ich auf die Cavs und ich würde sagen, wir nehmen noch eins mit rein, weiß ich nicht, Clippers Spurs könnte ich dir anbieten, ich weiß nicht, ob du in Blake noch ein Believer bist und auf die Clippers gehen würdest.
Was heißt denn noch ein Believer, ist? Junge, der ist auf MVP-Kurs, wenn sein Team
ja.
Gallo enttäuscht leider ein bisschen, so also das Absolut. Nehmen wir uns mal für die nächste Episode vor. Die Clippers finde ich sehr, sehr spannend, da werden wir mal auch mal wieder, jetzt waren wir natürlich in den letzten Episoden so ein bisschen Free-Flow-Locker-mäßig unterwegs, aber ich nehme mir auf jeden Fall so einen kleineren Deep-Dive so zu den Clippers für die nächste Episode vor, weil ich es sehr spannend finde, ich glaube aber, dass sie dieses Spiel gewinnen können und deswegen setze ich auf sie.
Perfekt, dann nehmen wir das so mit rein. Ich gehe auf die Spurs, also kann der gute Benny mitschreiben. Haben wir 3 Spiele, 3-mal unterschiedlicher Meinung. Das verspricht auf jeden Fall ein bisschen Spannung. Ich bedanke mich bei dir. War ein sehr, sehr guter Auftritt, vor allem, wenn man bedenkt, wie ausgelaugt du eigentlich schon warst vorher. Also hat man dir nicht angemerkt. Shoutout an dich auf jeden Fall. Hat mir großen Spaß gemacht. Nächstes Mal dann wieder 1-2 Rubriken wird's geben. Ein bisschen Deep Dive in 1-2 Teams. Jetzt im Moment im Anfang der Saison so ein bisschen Free Flow. Einfach mal gucken, was so abgeht. Ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, haben einen guten Überblick gegeben. Freue mich auf die nächste Folge, mein Lieber. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, du hast keine Struggle mehr mit deiner YouTube-Episode. Schaut vorbei auf jeden Fall bei YouTube. Guckt euch an, was vor allem der gute Dirk da gerade fabriziert. Wirklich Output ohne Ende.
Und Tegli
ist auch Twitter vorbei. Tegli ist auch bald wieder da. Kommt auf Twitter bitte vorbei. Oha, das ist mal eine Ansage. Kommt auf Twitter vorbei, kommt auf Facebook vorbei, vor allem bitte kommt in unsere Diskussionsgruppe, wenn ihr Bock habt, ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk. Bleibt uns treu, gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes, empfehlt uns weiter. Macht, was ihr wollt, macht euch einen schönen Abend, haut rein, tschö.
Und weil es hier so schön warm ist in der Bude, will ich nochmal ein bisschen Sommerfeeling hier generieren. Der gute Krygo mit Weezy. Haut rein, bis zur nächsten Episode.
Ich fühl mich gut, fühl mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress, oh yeah. Alles cool und gechillt, Rap Trash, oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill, ey Leute. Heute geb ich keinen Fake auf die Facebook, die Google und die YouTube-Klicks. Nike-Shoe, Mann, der Sommer ist da.